Der Drachentöter.
Meine Damen und Herren, liebe Anwesende, herzlich willkommen zum Repetitorium Rückabwicklung für drei personale Schulverhältnisse. Angstschweiß bricht aus. Na, Scherz beiseite. Herzlich willkommen zum Auftritt der Lawbusters in Kooperation mit dem Drachentöter, ersichtlich an seinem Roll-Up, in Kooperation mit Elsa und LLP Wien. Ich darf ganz kurz die Vertreter unserer Kooperationspartner an der Universität um ein paar einführende Worte bitten, wie es glaube ich bei Universitätsfeiern immer so heißt, also machen wir das jetzt auch so.
Ja, ich darf euch gleich im Namen von Elsa Vienna, Elsa WU Wien und dem Legal Literacy Project begrüßen. Wir freuen uns alle, dass ihr da seid. Und ja, wir freuen uns auf ein spannendes Event. Vielen Dank.
Dankeschön. Ja, das letzte Mal, wie wir hier gespielt haben bei unserer ersten Tournee, das war vor dieser Zombie-Apokalypse, haben wir noch im Keller gespielt. Heute sind wir im ersten Stock. Wir steigern uns eindeutig. Wir erwarten das nächste Mal, dass wir unter freiem Himmel am Dach spielen werden. Schauen wir mal, ob es soweit ist.
Die Leute dann dorthin finden.
Vielleicht, ob wir dann die Leute dorthin finden und wir dann angestreut werden von Militärhubschraubern, wie man sich das so vorstellt. Jedenfalls, wie gesagt, herzlich willkommen. Auf der einen Seite darf ich mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Magister Michael Lanzinger, selbstständiger Rechtsanwalt in Wels, Oberösterreich. Ganz kurz vielleicht ein paar Worte zum Oberösterreichischen. Wir wissen, wir sind hier, also wir kommen aus der Provinz, wir sind hier in Wien. Wenn es Sprachverständigungsprobleme geben sollte, ganz kurz ein bisschen eine Einführung ins Oberösterreichische. Das Erste und wahrscheinlich Wichtigste ist Gäu. Das ist keine Frage, das ist eine Aufforderung. Das ist, du hast es zu verstanden haben. Das ist Gäu. Oder? Gäu? Logisch. Ja? Es klingt wie eine Frage, ist aber keine. Dann gibt's voll, das ist sehr gut, und voll super eh, das ist die höchste Steigerungsform, die dem Oberösterreicher bekannt ist. Ja. Wir haben dann auch noch, das würde jetzt zwar ein bisschen weit führen, aber wir haben dann auch noch eigene Maßeinheiten, ein Nagel, ein bisschen und so, das ist irgendwo mal ein Zentimeter, wir wissen es selber nicht. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, nochmal herzlich willkommen. Das Ganze wird heute als Live-Podcast aufgezeichnet, für alle, die es dann daheim noch gerne nachhören möchten. Falls wer ein Problem damit hat, dann
möge er schweigen.
Möge er schweigen, ja.
Oder Sie.
Nein. Also falls wer wirklich ein Thema damit hat, werden wir das natürlich entsprechend berücksichtigen und dann die Fragen, die nicht gestellt wurden, herausschneiden oder irgend so. Das schauen wir uns dann entsprechend an. Bin nicht nur Rechtsanwalt, sondern bin unter anderem auch heute hier als Mitglied der Lawbusters mit meinem Kollegen Magister Maximilian Model, der ist einmal in die richtige Richtung abgebogen, der ist nämlich Schauspieler geworden und nicht Rechtsanwalt.
Das ist richtig, ja. Ich bin selbstständiger Schauspieler.
Selbstständiger Schauspieler, ja,
genau. Ich bin Künstler.
Freischaffender Künstler, ja. Aber bevor sich der Max dann selber vorstellt, leite ich noch ganz kurz auf die andere Seite um, nämlich zum Mr. Michael Grasecker, seines Zeichens der Drachentöter und Betreiber des Drachentöter-Podcasts.
Genau, ich mache den Podcast schon seit 2019, das heißt, ich habe heuer das 5-jährige Jubiläum mit unter großen Anteilnahme von Magister Michael Lanzinger in seiner Funktion als Nerd. Muss man einfach so sagen, es bleibt nicht anders aus. Generell.
Ich ja immer auf, muss man auch dazu sagen.
Ja, so ganz hin und wieder.
Hin und wieder, ja.
Sollten. Also ich werde jetzt demnächst eine Statistik anführen auf meiner Homepage, wie oft er Gast ist, damit man das dann auch wirklich fixiert sagen kann, dass er fast ein fixer Bestandteil ist von meinem Podcast.
Eigener Playlist mit Hashtag, finde ich gut.
Ja, sicher. Mit Max können wir es auch machen, weil er war ja auch schon zweimal Gast bei mir. Mindestens.
Genau. War nicht weniger.
Und, um was geht's? Bei mir geht's um folgende Themen. Rollenspiel-nahe Themen. Wir haben aber genauso auch Themen wie Star Trek, Star Wars, Babylon 5 müssen wir noch machen, Dune haben wir genauso und auch viele, viele andere lustige Dinge, die mitunter auch sehr interessant sein können für den einen oder anderen.
Niemand ist dabei. Taylor Swift!
Fast. Aber.
Jetzt sind wieder Leute dabei.
Aber auch diverse Autoren und Autorinnen habe ich dabei, die sehr nahe am Anfang ihrer Karriere stehen und bis hin zu weiter im Berufsleben stehende Autoren. Das finden wir alles bei mir. Und das seit 5 Jahren und über 100 Podcast-Episoden.
Du hast vor kurzem die 100. Folge gehabt.
Ja.
Und heute oder gestern 105?
Heute war die 103. Mit Finsterland, einem österreichischen, genau gesagt, einem Wiener Rollenspiel im Steampunk-Setting.
Gibt es Fragen dazu?
Wir können die nächste
Woche dann noch
dazu über das reden.
Gut, den
Podcast auch.
Genau.
Nein, wir haben was ganz anderes vor.
Ja, darum kommen wir jetzt zu dir.
Ja. Genau.
Also ich bin der Max, hallo. Schauspieler. Ich darf mich in die Mitte stellen. Ich darf mich vorstellen. Hallo. Und ihr kennt mich wahrscheinlich aus so wunderbaren Projekten wie Schnell ermittelt oder Bronchostop. Da habe ich das kleine Mädel gespielt.
Ich verweise immer auf das, möchte ich nur so.
Ja, sagst du immer dazu.
Ja, genau, das
Mädel. Vor die 2 Wochen. Okay. Gut, nein, und das viel wichtiger als das ist, dass wir einen Live-Post, also einen Podcast heute mitschneiden und ich mir deswegen was überlegt habe und deswegen bitte ich euch alle, die ihr hier heute anwesend seid, bei diesen Segmenten, die dann ich machen werde, also wo ich mir wieder in der Mitte stehe, gut aufpassen, am besten mitschreiben und vor allem lautstark mitmachen. Ja, ich möchte nämlich in meiner Funktion als Schauspieler euch allen ein bisschen näher bringen, wo ihr sprachlich so zu Hause seid, sozusagen. Und wir werden uns einfach ein bisschen über das unterhalten. Aber heute hauptsächlich tun, weil Sprache kommt ja von Sprechen. Deswegen kennt ihr das alle. Und das sind lauter solche Sachen, die man dann auch in den Alltag, wenn man das möchte, integrieren kann. Und als Juristin oder Jurist ist es ja quasi mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Fall, dass man die ganze Zeit den Schlapfen offen hat. Und das ist dann besser, wenn man so mit ein paar so Tipps macht. Dann wird's nicht so schnell heißer, die Stimme. Super. Soll ich sonst noch etwas sagen? Ja. Ich soll noch was tun. Ja. Das ist das Wichtigste für alle, die beim Podcast zuhören. Nämlich was, das man nur sehen kann.
Das ist unser erster und einziger Spezialeffekt. Das ist, dass es jetzt angeht.
Spezialeffekt, genau.
So. Man muss darauf hinweisen, den haben wir damals schon bei der Lesung für dir gehabt.
Ja. Von Cthulhu Relief. Tagen.
Aber um das geht's halt okay. Nicht.
Nein, um das geht's halt nicht. Das darf man jetzt oft sagen. Super. Hallo alle miteinander. Schön, dass ihr alle da seid. Heute bin ich so frei und werde alle duzen. Alle, die ja Probleme haben, können wir es nachher draußen sagen, dass das überhaupt nicht okay ist. Ich bin übrigens jetzt Wiener, das heißt, ich darf das. Also seit 3 Monaten, 4 schon. Super, geht's los. Wir haben diese Vorstellung heute aufgeteilt in unterschiedliche Segmente, so dass ihr dem Ganzen leicht folgen könnt. Mit 4 geht's ja aus, oder? Okay. Obwohl Judex non calculat, aber 4 passt. Genau. Gehen wir's an.
Genau.
Ihr könnt euch auf einen super spannenden Abend freuen. Schön, dass ihr alle da seid. Wir haben ein paar Überraschungen dabei. Also, los.
Das erste Thema, Strafmündigkeit.
Da gehe ich gleich wieder weg.
Wir haben momentan das Thema, das in den Medien gerade propagiert wird, ob man nicht aufgrund der jüngsten Ereignisse die Strafmündigkeit heruntersetzen sollte. Ist es sinnvoll und warum ist es nicht sinnvoll, Herr Lanzinger?
Danke für die Frage. Strafmündigkeit, wir schauen natürlich von den Lawbuster immer, dass wir auch die heißen Eisen sozusagen angreifen und tatsächlich als bekennender Strafrechtler ist das natürlich ein Thema. Jetzt muss man sich mal die Frage stellen, na ja, wenn Kinder eingesperrt werden, also Personen unter 12 Jahren, ist das jetzt schlecht oder nicht? Jetzt kann man natürlich die strafrechtliche Motivation vertreten und sagen, naja, ich habe da mehr Geschäft. Also jetzt per se nicht so blöd. Man muss sich dann für sich neue Werbemärkte gewissermaßen erschließen, ein bisschen mehr mit Bilderbüchern vielleicht arbeiten oder sowas. Gut, das war jetzt manchmal auch schon angebracht bei gewissen Mandanten. Nichtsdestotrotz, also Richter hat letztens einmal über einen von meinen Mandanten gesagt, Gold, ihr Reservoir ein bisschen schwach übersetzt. Habe ich gesagt... Ja, da kann ich nichts dagegen sagen. Können wir außer Streit stellen, Herr Rat. Hat aber dann trotzdem irgendwie funktioniert. Ganz kurz, Einführung Strafmündigkeit. Bei uns in Österreich haben wir eine sogenannte Geschäftsfähigkeit. Die Geschäftsfähigkeit leitet sich aus dem Alter ab. Das Ganze ist Zivilprozess 1, wie die Juristinnen und Juristen unter uns wissen werden. Die Geschäftsfähigkeit haben wir mal die nicht geschäftsfähigen Kinder und Jugendlichen, die de facto nicht einmal Geschenke annehmen dürfen. Und dann haben wir diese magische Grenze mit 14 Jahren. Mit 14 Jahren haben wir nicht nur eine teilweise Geschäftsfähigkeit, die dann in die Geschäftsfähigkeit mit 18 Jahren mündet, also wo wir Jugendliche haben, sondern wir haben hier auch die Schadenersatzfähigkeit und auch entsprechend die sogenannte Strafmündigkeit. Damit ist es aber nicht getan, weil es gibt neben dem Strafgesetzbuch das JGG, das Jugendgerichtsgesetz, das wieder in verschiedene Altersgrenzen unterscheidet. Wir haben nämlich von 14 bis 18 Jahren Jugendliche, von 18 bis 21 Jahre junge Erwachsene und dann erst das Erwachsenenstrafrecht im Vollanwendungsbereich. Das bedeutet, bis 21 haben wir wesentliche Vorteile, wenn es um Konsequenzen für Jugendliche entsprechend geht. Das ist einerseits die Sache, dass Jugendliche, also unter 18 Jahren, wesentlich schwieriger in Untersuchungshaft genommen werden können. Es gibt dann auch die sogenannte Sozialnetzkonferenz, wo es darum geht, dass man eben schaut, ob man dem oder der Jugendlichen ein Leben außerhalb gut ermöglichen kann und darüber hinaus noch die Möglichkeit, die Schuld auszusprechen, aber gleichzeitig keine Strafe zu verhängen. Oder anders gesagt, in der Praxis, wenn man Jugendlichen verteidigt, ist nicht die blödeste Idee, weil da hat man relativ gute Chancen im Gesetz und die Eltern zahlen die Rechnung. Das ist einmal ein Vorteil, ja. Muss man ganz ehrlich sagen. Und wir haben auch gewisse Möglichkeiten, dass zum Beispiel die untere Grenze der Strafe entfällt, um sich die Strafe so im Groben einfach auch einmal halbiert. Auch das ist ein Vorteil. Bei jungen Erwachsenen haben wir an sich nur mehr den Wegfall der Untergrenze der Strafe, was bei gewissen Straftaten, wie zum Beispiel meinem Lieblingsstraftatbestand, ich komme aus Wels, Oberösterreich, da schneibt es immer, wie man so schön sagt, das ist der Paragraph 28a Suchtmittelgesetz, der Suchtgifthandel. Ja? Und da gibt es bei gewissen Strafsteigerungen dann die Strafe von einem bis zu 10 oder 15 Jahren. Und da ist es natürlich ganz spannend, wenn wir 0 bis zum Beispiel 10 Jahre haben, einfach weil der Richter dann entsprechend die Untergrenze gut ausschöpfen kann. Das heißt, wir haben hier ein, aus meiner Sicht, zumindest in der Praxis, sehr gutes System. Ah ja, was wir vielleicht noch vergessen haben zum Sagen, wenn jemand dann etwas sagen möchte, wir haben auch dafür das Mikrofon. Also Fragen und so weiter.
Ich bin das laufende Mikrofon.
Er ist das laufende Mikrofon.
Ja. Und ich komme dann zu demjenigen oder derjenigen, die was sagen will, und die kann dann das da reinsprechen.
Also wenn irgendwer sagt, aber Herr Kollege...
Hat das jetzt so ausgestellt, dass man eine Frage hätte, oder wie?
Nein, ich würde mir doch, du sagst einmal.
Also, was heißt, wenn es in Wös schneit? Ich habe das überhaupt nicht verstanden.
Ja, wir sind jetzt so eine Art Skisportort.
Ah ja.
Man hat zum Beispiel letztens gehört, glaube ich, in Kufstein, dass der Kokainverbrauch relativ hoch ist dort. Da muss ich ganz kurz eine Ausführung machen. Das habe ich nämlich schön gefunden, haben sie gesagt. Also in Kufstein ist der Kokainverbrauch so relativ gesehen am höchsten und sie tun jetzt aber was dagegen. Sie gehen den Schulen präventiv. Mhm. Aber auch das ist gut, weil Kokain kostet 100 Euro das Gramm. Das hat der Schüler. Und die werden das dort da sicher in der Schule konsumieren. Ja? Und nicht woanders in Kufstein. Aber ja. Oder Kitzbühel, ich weiß nicht, wo es war. Also irgendwas mit K halt. Kärnten. Keine Ahnung. Casablanca.
Irgendwas mit K.
Irgendwas mit K, ja.
Kolumbien.
Aber auf jeden Fall, also zu sagen, ich gehe in die Schulen, damit die Leute weniger Koks konsumieren, das ist ein bisschen am Thema vorbei. Ja. Das ist mehr Gras, vielleicht ein bisschen an Speed, also Amphetamin. Das weißt du noch auch schon. Was man jetzt so kriegt, verschnitten, das Zeug. Aber wieder zurück. Also wie gesagt, wir haben breite Möglichkeiten, hier mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen umzugehen. Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist das, wie gehen wir mit Personen unter 14 Jahren um? Und da ist es immer so, dass man sagt, naja, da gibt es keine Konsequenzen. Das stimmt aber nicht. Und das ist ganz wichtig, es gibt Konsequenzen, aber halt keine strafrechtlichen. Denn es gibt die Möglichkeit der Kinder- und Jugendhilfe, also des Jugendamtes, wie man früher gesagt hat, und einer entsprechenden pädagogisch-psychiatrischen Betreuung, die bis in Richtung Heimaufenthalt, da gibt es das Heimunterbringungsgesetz entsprechend auch geht, wo man hier pädagogisch, psychologisch auf Kinder und Jugendliche entsprechend einwirken kann, gibt es dann zum Beispiel auch die Möglichkeit, Gespräch mit dem Richter. Mir ist das einmal gesagt worden, das wird immer im Bezirksgericht durchgeführt. Das Bezirksgericht in Wels, da schaut man direkt aufs Gefängnis rum. Und der Richter sitzt dann immer so hin, dass er so vom Fenster ist und sagt, schau, was da drüben ist. Dann sagt er, was ist denn da drüben? Schloss Hammerling, so heißt das bei uns. Also weil es in der Hammerlingstraße ist, das ist Hefen. Hefen, das ist Terminus Technicus für Justizanstalt. Da kannst du hinkommen, wenn du 14 bist. Ja. Das ist der pädagogische Ansatz, den bei uns gewisse Richter fahren. Ob der so zielführend ist, ist was anderes. Der langen Rede kurzer Sinn. Und das ist jetzt meine subjektive Meinung. Ich glaube, dass die Herabsetzung der Strafmündigkeit nicht unbedingt sinnvoll ist. Erstens, weil wir Möglichkeiten haben. Zweitens, weil andere Beispiele, wie zum Beispiel die Schweiz, wo immer gesagt wird, naja, dort gibt's ja Strafmündigkeit schon mit 12, stimmt. Dort ist aber die Staatsanwaltschaft nicht nur mit Juristen, sondern auch Psychologinnen und Psychologen besetzt und mit Pädagogen. Also die machen das multidisziplinär. Das haben wir bei uns nicht, weil bei uns sitzen Juristen drinnen, was vollkommen in Ordnung ist.
Müssen wir mal gucken. Du kannst die Pause länger machen, was vollkommen in Ordnung ist.
Vollkommen in Ordnung ist, ja. Das heißt, zumindest ich aus der Praxis bin jetzt nicht unbedingt dafür. Interessanterweise sagen das auch die ganzen Praktiker, was die Zeit bringt, wird sich zeigen. Soweit einmal dazu der Input. Gibt es dazu irgendwelche Fragen? Nicht alle auf einmal?
Ah, es ist Freitag, oder? Stimmt das? Als Künstler verliere ich immer den Überblick über die Wochentage. Seid ihr deswegen so ein bisschen mehr schon heute, oder wie? Oder ist heute nur ein Fest nachher? Wer geht heute nur feiern? Danke für die Ehrlichkeit. Eine, zwei, drei Personen. Okay, super, dann vier. Okay, aber trotzdem, wir können ja jetzt einfach einmal ein bisschen was tun, um uns zu aktivieren, alle gemeinsam. Ja, seid ihr dafür? Ja, schreit ins Mikrofon. Okay, super. ich habe nur Ja gehört. Bitte, deswegen, steht's bitte alle mal auf. Erheben die juristischen
Wir sind nicht in der Kirche.
Genau. Bei uns aber, aber da war es dann natürlich mit.
Ja. Also bei uns heißt es, erheben Sie sich zur Urteilsverkündung.
Ich werde übrigens, ihr müsst jetzt selber mitschreiben, ich werde mitschreiben, weil wir das halt noch brauchen werden. Das Erste, was interessanterweise in Linz war ein Schauspieler, ein altgedienter Schauspieler, die Stimme vom Linzer Landestheater über Jahrzehnte, ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, alles, was ich gesagt habe, ist perfekt und brillant. Also das sind seine Wörter, nicht meine. Aber es wird mehr auf den Atem eingehen. Atmen ist ein besonders wichtiger Grund. Deswegen heute dem Ganzen vorangestellt, das Atmen. Die Stimme, unser Instrument ist unser Körper. Die Stimme ist das, was wir damit spüren können. Und dafür brauchen wir am besten den Atem. Ja? Und am besten ist es, es gibt 1000 Atemübungen. Nur wir machen jetzt eine ganz einfache. Die kann wirklich jeder und jede. Und es ist so, im Kopf stellt euch vor, ihr atmet jetzt durch die Nase ein und bis in den Boden durch euren Körper durch. Ja, also nicht nur ein bisschen in die Lunge oder sonst irgendwas, sondern tief einatmen und bis in den Boden rein. Das Erste, was wir dafür brauchen, ist ein fester Stand. Wir stehen breitbeinig, also schulterbreit am Boden. Die Hände können wir ruhig an den Seiten hängen lassen. Und dann, das ist wirklich das Einfachste. Ja, versucht wirklich mit Genuss. Es ist Gott sei Dank, haben wir erst angefangen mit der Veranstaltung, das heißt, die Luft ist noch relativ gut, mit Genuss einzuatmen und gedanklich durch den Körper durch, also so tief einzuatmen, wie es geht, in den Bauch natürlich rein, ja, okay. Wir machen das einfach jetzt einmal 5 Mal, und wenn schmiedlich werden sollte, weil er das sehr wenig oft macht, dann einfach nur 2-mal oder 3-mal, okay, auf eigene Gefahr, kann man das sagen? Mein Anwalt hat ja gesagt. Okay, also atmen wir mal ein. Tief durch die Nase einatmen, in den Boden rein und dann durch den Mund vielleicht mit einem leichten Seufzen ausatmen, okay? Und los. Ich finde das so super, weil die meisten haben die Augen einfach zugemacht. Bitte, das ist jetzt für einen Podcast, damit man es hört. Ihr könnt es gerne ohne die Augen zu machen, dann sind wir alle auf derselben Ebene. Nur mal ein. So gut. Wir können atmen, ist das nicht super? Großartig. Geht's euch alle nur gut? Ja. Dann eine ganz kurze Anekdote zu Österreich. Das ist jetzt nicht wienerisch oder oberösterreichisch oder kärntnerisch oder was auch immer. Bitte bleibt nur stehen, bleibt bei mir. Jeder hat eine individuelle Stimmlage. Die ist fast so wie die Iris oder der Fingerabdruck. Es ist sozusagen, ja, nicht wie die Iris, sondern die vom Auge. In Österreich tendieren wir sehr stark dazu, dass wir Klischees bedienen. Das mache ich jetzt auch. Männer reden eher zu tief, tendenziell. Das ist alles jetzt nur ganz tendenziell, ja, und ich weiß ja, dass es sehr viele Geschlechter gibt. Wir reden jetzt einmal von den Klischee-Geschlechtern und den Klischee-Stimmlagen. Die Klischee-Stimmlage für Männer ist meistens ein bisschen zu tief und bei Frauen ist es ein bisschen zu hoch. Denkt Bauarbeiter und Verkäuferin hinter der Theke, die euch ja Wurst einmal verkaufen will, ja. Das ist quasi auf der einen Seite der Bauarbeiter, die sagt, Alter, schau, dass du reinkommst, Kisten. Entschuldigung, piep. Und die Frau, die euch das Wurst einmal verkaufen will, ist eher so, der sonst du was denn? Ja, beides ist ein bisschen, sagen wir mal, subideal für die eigene Stimme, für den Kehlkopf. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Und die können wir finden, indem wir bröseln. Den Bröselton machen. Den haben wir in Linz schon gemacht. Wer sich den Podcast, und davon gehe ich aus, dass das alle sind, schon angehört haben, wisst genau, wie das jetzt geht. Also macht's ihn einfach einmal. Ich habe mir gedacht. Die Grillen zirpen. Nein, wir machen das natürlich jetzt gemeinsam. Das ist ganz eine einfache Übung. Stellt euch bitte alle vor, ihr habt mir das zuerst gerade so überlegt, ein weiches Brösel in eurem Kehlkopf drinnen, ja, also genau in der Mitte. Und dieses möchtet ihr mit eurer Stimme herausbröseln, also herauskriegen, nicht räuspern. Räuspern ist wie ein Morgenboxer für die Stimme. Ja, also räuspern könnt ihr einfach vergessen. Ich werde euch nur einen Tipp sagen, wie man sie besser die Stimme wieder aufbereitet als räuspern. Also nicht räuspern, nicht schreien, sondern bröseln. Bröseln funktioniert so, dass wir ganz wenig Luft durch den Kehlkopf mit so einem schrägen Ton herausdrücken. Aber ganz sanft. Ja, wir sind ganz sanft. Die Stimme ist ein Pflänzchen und nicht ein Berg. Das soll jetzt dann so anhören. Ganz wenig Luft, ganz wenig Druck und dieses kleine Kugel, dieses Bröselchen, das da drinnen ist, ja, das möchte gerne ein bisschen außer. Ihr könnt das jetzt gerne mal alle probieren. Ich höre mir das gerne mal ganz kurz an. Los! Ich höre ein bisschen zu viel Druck, ein bisschen wenig, ja genau, denkt Zombie-Apokalypse oder wer den Film kennt, The Grudge. Ganz wenig, super, ganz wenig. Wow, irgendwer hat da den geilsten Bröselton überhaupt. Ich liebe es. Super, danke.
Gut, das macht jetzt einmal jeder Einzelne, wie wir herausfinden, wer das war.
Ja, genau. Wir haben eigentlich jetzt vier Segmente. Wir haben eins und einen Bröselton. Nein, das war jetzt einmal der Bröselton, ja. Und dieses Geräusch, das wir da jetzt gemacht haben, ja, diesen Bröselton, den können wir verstärken, indem wir ein bisschen mehr Gas geben und das zu einem A steigern, ja. Und dieses Steigern zum A, dieses A ist dann ungefähr dort, wo eure wahre Stimmlage ist. Das kann sein, dass es bei Männern höher ist, als man es sich denkt, oder tiefer, bei Frauen genauso und bei allen dazwischen, außer, wie der Jan Böhmermann immer sagt, genauso. Also, es ist, individuell. Ganz individuell. Probieren wir das einmal aus jetzt wieder. Suchen wir den Bröselton nochmal. Ganz wenig Druck, ganz ein bisschen Luft nur. Und dann steigern wir das einmal zu einem A. Ja, ich mach's vor und ich mach's jetzt noch. Preacher Choir. Und dann sind wir los. Ja, das ist dann, Entschuldigung, das wird jetzt natürlich nicht funktionieren für einen Podcast, kann ich jetzt abdecken müssen. Aber so ungefähr, wir müssen jetzt nicht schreien, aber dieses Steigern zum A, ist das ungefähr klar oder gibt's da dabei eine Frage? Nun, okay, probiert es einmal aus. Ich würde das gerne hören. Bitteschön. Super. Hey, das funktioniert wirklich, gell? Wie auf Instagram. Wenn ich die Hand hebe, für alle, die zuhören, wird es lauter und dann wieder weniger laut. Probieren wir es einmal nur bitte. Ganz dampft, bröseln und dann zu A. Los. Wunderbar. Ich liebe es. Bravo. Applaus. Er hat es sehr gut gemacht. Bitte setzen. Und meine Deutschlehrerin hat mir gesagt, Leideln Platz zeigt. So, ich schreibe das jetzt auf, weil das werden wir später noch brauchen. Wir beginnen mit erstens, kann man das lesen? Könnt ihr das lesen ungefähr? Ja? Erstens war atmen. Ja? Atmen. Zweitens war bröseln. Bröseln. So, gut, ich bin Schriftsteller. So.
Du bist Künstler.
Ich bin Künstler. Atmen, bröseln. Das merken wir uns. Und Das war's für mich. Wenn wir gerade bei Filmen waren, mir hat's gerade ein Film eingefallen.
Ich habe fast keine Idee, an welchen das geht. Aber doch, wir haben
warte mal.
Nein, ich sage Ihnen jetzt nicht, weil...
Ja, sag es.
Es ist Folgendes. Wir sind ja in dieser Kombination zu dritt des Öfteren in einem anderen Podcast zu Gast. Also beziehungsweise ich bin der Gast bei denen, nämlich bei den Lowbusters beim Podcast. Und wir reden über genau das, was wir heute machen, aber primär über Filme. Und wir haben da, und jetzt kommen wir zu dem Thema, The Purge.
Das ist der Film, den ich gedacht habe.
Ja, über den haben wir schon fast einmal das eine oder andere gesprochen. Okay. Aber wie würde das funktionieren? Man kennt irgendwer The Purge grundsätzlich von euch?
Wer kennt den Film The Purge oder die 25 Fortsetzungen?
Also man müsste irgendwie so How to Sell Drugs Online nehmen, dann geht er voraus, kennt ihn ja jeder. The Purge ist interessant, dass das nicht so viel also kennen.
Also The Purge ist nicht so häufig,
okay. Na, aber kurz erklärt, einmal im Jahr darf man einfach alles machen.
Also
oder?
Alle, es gibt keine Gesetze mehr sozusagen.
Okay,
es ist aufgehoben bei The Purge und es ist eine Nacht, ich glaube so von 7 Uhr am Abend bis 7 Uhr am Morgen erlaubt, alles zu tun. Das heißt also, eingeschlossen ist Rauben, Morden und alles, was dazwischen liegt oder so. Ja, genau. Also genau, das ist die Prämisse von dem Film. Das ist im Film, glaube ich, auch nur in Amerika so. Und der Film selber war ein unfassbarer Erfolg. Ich glaube, der ist zeitgleich rausgekommen mit The Lone Ranger, wenn ich mich nicht täusche. War The Purge, Kostenpunkt 2 oder 3 oder 4 Millionen. The Lone Ranger, Johnny Depp, Tentpole-Film mit 200 Millionen Budget oder sowas. Welchen Film haben Sie denn angeschaut?
Ich war da drinnen.
Der Purge ist jetzt.
Nein, ich war nicht der Purge drin.
Du warst in der Lone Ranger, da warst nicht.
Aber es war das erste Mal, dass ich wirklich noch 10 Minuten wieder gehen wollte.
Du warst einer von 10 Leuten, die sich der Lone Ranger
angeschaut. Der Soll war voll.
Deswegen gibt es so viele Fortsetzungen von The Purge.
Genau.
The Purge, Election Year und so weiter. Man braucht sehr großen Suspension of Disbelief, dass man sich das, dass man das vertragt sozusagen, diese Prämisse. Die haben wir jetzt. Und jetzt kennen sich alle aus, worum es geht in The Purge.
Und die Frage ist, würde das in Österreich funktionieren? Und wenn ja, mit welchen Rahmenbedingungen würde das in Österreich funktionieren oder Sinn machen? Gibt es da irgendwas zu dem Thema?
The Purge, eine Nacht, wo alles erlaubt ist. Mord, Raub, Drogenhandel, alles, für was man sonst einen Rechtsanwalt bezahlen müsste.
Machst du das oder was? Das hat sich ein bisschen so angekommen.
Entschuldige. Ich will ein bisschen eine Aura des Geheimnisvollen jetzt bei mir lassen, okay. Aber ist okay.
Die Aura.
Und weil wir uns bei der Purge rechtlich auskennen, aber es andere Leute gibt, die sich bei der Purge jetzt vielleicht nicht faktisch auskennen, weil sie es selber immer machen, weil die Purge findet nämlich am 21. März statt, also gestern. Also Mensa-Festl weiter, würde man bei uns in Oberösterreich sagen. Menzelfestl eskaliert, haben wir uns diesen Herrn eingeladen und zwar nicht nur sind wir eben da mit dem Spoiler Alert Lawbusters Podcast und mit dem Drachentöter Podcast, sondern wir haben jetzt quasi einen Überraschungsgast. Ja.
Überraschung,
ja. Das ist der Stefan Sonntagbauer vom Dr. Horror Podcast, der unlängst eine Purge-Episode gemacht hat und der wird uns kurz jetzt was über die Purge erzählen, bevor ich dann rechtlich drauf eingehe.
Super! Bitte
schön. Drückst du das Mikrofon?
Ja, hey, danke euch für die tolle Einführung. Hallo, grüß euch. The Purge, hey, mega spannend. Ich habe gerade jetzt einen Gedanken gehabt, wie wir so gerade stehen. Wir haben ja mal in Österreich was Ähnliches eigentlich gehabt. Habe ich mir heute bei der Vorbereitung auf den heutigen Tag schon gedacht. Und das ist für mich auch die entscheidende Frage in The Purge. Wie kann ich das machen, dass die Leute das annehmen, dass sie sich halt gegenseitig umhocken, einfach eine Nacht lang. Weil das Ding ist ja bei der Purge, das ist nicht nur erlaubt, sondern es wird total gut angenommen.
Zelebriert eigentlich.
Die Amerikaner sind total begeistert und die Frage ist, wie kann ich das machen? Und das ist natürlich auch Ebene das Juristische. Das muss natürlich erlaubt sein, wenn es verboten ist. Weiß ich nicht, sind sicher viele Leute, da bin ich schon immer dabei. Darf man nicht, ja. Aber die Frage ist, wie kann ich das an, was wir natürlich einmal gehabt haben in Österreich, ist natürlich der Holocaust einfach. Das war vor, weiß ich nicht, 50, 60 Jahren. Und man hat gesagt, hey, da haben wir eigentlich einen Präzedenzfall sozusagen, der das jetzt, ja, natürlich, wo das alles ein bisschen anders funktioniert, aber der natürlich in eine ähnliche Richtung geht und wo natürlich auch die entscheidende Frage ist, wie kann ich machen, dass da alle mitmachen? Und das ist natürlich auch bei Purge die entscheidende Frage. Und da ist natürlich einerseits diese juristische Ebene wichtig, andererseits natürlich aber auch ideologisch-moralische Ebene. Also das ist für mich immer so spannend. Das verbindet sich dann auch immer so schön in diesem Satz, wo die Leute dann so kommen und sagen, als Amerikaner ist es mein Recht zu purchen. Also da verbindet sich dieses Purchen also mit einer amerikanischen Identität. Das kennt man von uns. Das sagst du als Oberösterreicher, wenn es der Schweinsbratl ist, bist du schon dabei. Also man sagt, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Ne?
Ja.
Aber
ja,
man sagt, ja,
sehr viel.
A ist gleich B. Schweinsbraten ist gleich Oberösterreich und so weiter. Und Amerikaner, amerikanische Identität, amerikanisch sein, was für Amerikaner einen Wert hat. Also auch auf dieser Wertebene, dieser Aufladung ist da ganz ja. wichtig. Ja. Ist es, kommt in der Purge, glaube ich, auch vor. Bei uns ist natürlich auch, also diesen Schweinsbraten, die nennen sie auch Patrioten, diese Menschen, ja, die den Schweinsbraten so gern haben. Ich habe mir auch gern. Mein Gott. Aber das ist da ganz spannend, dass man sagt, also, eben wie funktioniert das, dass die Leute das annehmen? Und natürlich auf der anderen Seite, das finde ich so mega spannend, auf der Purge, siehst du natürlich auch, was passiert, wenn juristische Diskurse oder dieses sozusagen Reglement, das Gesetz von oben aussetzt. Was bleibt denn dann über? In der Purge ist es ganz spannend, es wird von oben reglementiert, das ist die NFFA, das sind sowas wie radikale Republikaner, die Purge einführen.
Ja. Lasst euch das einmal auf der Zunge gehen. Ja. Radikale Republikaner. Ja. Doch, das ist eine Tautologie.
Vor Trump. Ja. Und das ist so eine Splittergruppe. Aber der Republikaner, also das ist ziemlich, wie sagt man, die haben schon ein bisschen in die Zukunft reingenascht mit dem Film. Das ist schon ziemlich cool, was da passiert. Also cool, aber ja, die haben schon einiges gut vorhergesehen in dem Film. Und das finde ich so spannend, dass du wirklich dann merkst, was passiert, wenn das Gesetz aussetzt. Ja? Und was von oben kommuniziert wird, ist immer, ja, der Mensch ist halt so ein Urviech. Ja? Und dann, das muss aussehen und dann gibt es ja in der Philosophie in Hobbes zum Beispiel. Man sagt, da ist der Mensch wieder der Mensch ein Wolf, wenn wir von oben nicht abregeln. Und das Spannende ist aber, der Purge, das ist die politische Ebene, was kommuniziert wird, aber was wirklich durchbricht, ist nicht das Urviech, sondern das Kulturviech im Menschen. Ja? Du merkst tatsächlich, wo das Gesetz aussetzt, das hat ja so eine bremsende Wirkung auf. Das Gesetz, wo das Gesetz aussetzt, werden so, ja, das wird das Gesetz, das ist natürlich ein kapitalismuskritischer Film, wird das Gesetz des Marktes sozusagen total, geht das in totale, schlagt das total durch. Da gibt es dann Menschen, die sagen, na ja, damit mein Kind vielleicht einmal einen Mittelschulabschluss kriegt, verkaufe ich mich da selbst an reiche Menschen, die können mich dann abschlachten. Und das ist natürlich vom Gesetz her nicht verboten, weil das Gesetz setzt ja aus in der Purge. Und das ist spannend auch, dass du wirklich da diese zwei Ebenen hast, dass man sagt, was bleibt denn eigentlich über, wenn es kein Gesetz mehr gibt. Weil das ist natürlich dann nicht nur der Mensch als Bestie, sondern da bleiben natürlich nur andere kulturelle Institutionen, Reglements und so weiter über. Also es ist ein super Experiment, um zu schauen, was verlaufen denn für andere Ströme durch unsere Kultur, was passiert denn da eigentlich? Und was, ja, welche Gesetze gibt es jenseits des Gesetzes, das zum Beispiel der Michi da vertritt? Weil das ist ja nicht das einzige Gesetz, das unser Miteinander reguliert. Das finde ich mega spannend. Und wir haben dann letztens einmal geredet, das ist für mich das Spannendste in der Purge. Es gibt da wirklich so einen, ja, Mechanismus, den, glaube ich, wir alle aus dem Leben auch irgendwo mal kennen, schon mal kennengelernt haben, das, was uns alle mal passiert. Kompartimentierung nennt es die Philosophin Bell Hooks, der da super ablesbar ist. Da geht es darum, dass wir so verschiedene Frames haben in unserem Leben, in denen wir auch verschiedene moralische Sets quasi aufspannen. Ja? Also, was ist denn ein super Beispiel, dass ich sage, ja, der Papa in der Arbeit, da verdient er sein Geld, da sagt er, schütte einen Atommüll, schütte in einen See rein, das ist seine Arbeit. Und dann kommt er heim und ist ein toller Familienvater. Haben wir ganz andere, zwei verschiedene Sets, ist sozusagen zwei moralische Abteile, die da ja separat voneinander das Leben regulieren. Das ist mega spannend, was da in der Purge passiert, weil da kommt es wirklich in so einer Verdichtung aus. Der Held, sage ich jetzt einmal mit ganz großen Anführungszeichen, der Held, der John Sandin in der Purge, ist ein Vertreter für Alarmanlagen und für Sicherheitsanlagen. Der profitiert natürlich von der Purge, weil natürlich, wenn du sagst, du hast einmal im Jahr einen Tag, wo alle sich gegenseitig umhocken können, was geht, ja, ist natürlich gut fürs Alarmanlagen-Business. Ne? Brauchst du eine gute Sicherheitsanlage, brauchst du eine gute Alarmanlage, ist klar. Und da merkt man in der Purge am Anfang, er war am Anfang so ganz arm und dann ist die Purge gekommen und dann ist er richtig aufgegangen, hat er sich einen riesen Hitten gebaut, taugt ihm voll. Und wir sind eben am Purge-Abend und wie die Purge losgeht, merkt man, was er mit seiner ganzen Kohle macht. Er fährt halt die Rolle nach und sagt, hey, wir haben mit der Purge gar nichts zu tun. Also das Geld, das er mit der Purge macht, benutzt er, um sozusagen sie wirklich da effektiv von der Purge abzugrenzen, um da auch gar nicht hinschauen zu müssen. Ja? Und das ist natürlich dann im weiteren Plot, würde ich euch jetzt nicht ganz spoilern, das ist wirklich ein geiler Film, wer ihn noch nicht gesehen hat, was dann im weiteren passiert. Und das ist spannend, da kommt natürlich dann die Purge zu ihm und dann muss er wirklich entscheiden, wie er wirklich dazu steht. Und das ist spannend, weil das haben wir, glaube ich, lebenswörtlich auch recht oft drin, dass du sagst, ja, im Vorgerät, du trinkst einen Kaffee. Und das ist ja ganz eine harmlose Geschichte. Verkauf, wie man es da Sicherheitsanlage verkaufst vielleicht. Aber ja, für den Kaffee ist vielleicht der Indianerkind gestorben und stell dir vor, das steht dann direkt neben dir. Ist dann deppert, ist peinlich. Aber das ist natürlich, das sieht man natürlich in der Purge. Und das ist was, was wir natürlich auch in unserer Lebenswelt oft haben, dass wir so in so Blickregime eingespannt sind, wo wir gar nicht oft sehen, welche Konsequenzen unsere Daten haben oder wie das, was wir machen, sozusagen in der Welt wirkt. Und das ist natürlich spannend in der Purge, weil das dann radikal aufkommen wird. Diese Kompartimentierung sozusagen endet in einer Zwangsintegration und der John Sandin dann in der Purge muss dann wirklich schauen, ja, wie tue ich ihn jetzt und wie stehe ich jetzt wirklich zu dem Ding. Das ist dann sein Kaffee, sozusagen. Ja.
Danke für den Input.
Aber ich habe da eine Sache, ja, ganz kurz. Mir fällt da bei der Purge immer wieder dieses Brauchtum in Österreich ein, von der Bosheitsnacht. Kennst du die Bosheitsnacht?
Berchtenlauf kenne ich.
Ja, Berchtenlauf, also es gibt die Bosheitsnacht oder so. Kennt das jemand, diesen Brauch, die Bosheitsnacht, ja?
Willkommen bei Universum.
Ja, genau. Da ist es ja auch so. Also wir haben das... Im Mühlviertel haben wir das eigentlich immer, das, ich weiß gar nicht, ist im November, nein, im Oktober, wann ist denn die Bosheitsnacht? Im Oktober. Ist das der 31. Oktober oder was?
Also
was
war denn
das? Das ist Halloween. Ja, ich glaube, es ist eh um Halloween also, herum.
Weltspartag halt.
Ja, Weltspartag, genau. Weltspartag und Bosheitsnacht. Weltspartag. Ist eigentlich dasselbe, moralisch ähnlich.
Geht sich aus.
Weird. Aber da haben wir es einmal so, da war mehr oder weniger, es war natürlich nicht erlaubt, also im Sinne der Gesetze, aber wir haben halt Mülltonnen, also ich natürlich nicht, weil jetzt gerade gefilmt wird, jemand, wenn ich frage für einen Freund, hat Mülltonnen verzahrt oder sowas, oder ein Haus mit Eier beworfen oder mit Klopapierrollen ein Auto umwickelt und so, ja. So Kinderstreiche quasi. Es war aber eine Nacht lang, da haben sie wirklich, das war teilweise richtig gruselig, weil wir waren halt jemand, den ich kenne, der war halt da nicht betrunken und hat ein paar Streiche gespielt und ein paar andere haben es total ausgenutzt und sie halt einfach niedergehockt um dein Terminus, ja. Aber halt mit Alkohol sozusagen und waren halt
das machen
komplett, Dauerzustand eigentlich. Also das fällt mir immer wieder ein, so Purge.
Das finde ich mega spannend, weil das hat so was Karnevaleskes, gell? Und ja. Da ist ja immer die Figur, dass man sagt, da dreht sich die ganze Welt quasi um, was ist denn das? Einmal um, ich bin mit Grad so schlecht. 180 Grad, also die Welt dreht sich auf den Kopf, der König wird zum Bettler und so weiter und es ist alles nicht so, wie es sonst immer ist.
Genau.
Und das ist aber spannend, weil die Purge ist ja sozusagen in das große Ganze auf eine ganz andere Art eingespannt. Das ist ja sozusagen viel mehr Teil dieser Ordnung. Das gehört ja viel mehr dazu, zu dieser Ordnung. Ja.
Spannend.
Also, das ist ja auch mit ganz anderen Diskursen verbunden. Eben, Purgen ist quasi Bürgerpflicht und so weiter. Das ist eigentlich auf eine andere Art wieder ein Raum, der viel mehr in diese alltägliche Ordnung und in diese sozusagen, wer sind wir als Nation und so weiter, Diskurse eingespannt ist. Aus die Bosheitsnacht, ja.
Ja, und aber jetzt eine letzte Frage, okay. Weil bei der Purge, also was sagst du zu dem dann? Die meisten haben dann, wenn sie purgen, sozusagen, eine Masken auf. Und dann sagt, es ist Karnevaleske, man dreht quasi alles auf dem Kopf. Und dann, aber bei der Purge auch die dann kommen zum Haus vom Helden, die haben dann auch alle zuerst einmal Masken auf, sozusagen.
Ja, aber die Masken ist ja da eher, das ist natürlich bei der Purge oft der Fall, das ist ja was in den Filmen, was immer wieder für Spannung sorgt, wo du sagst, das geht ja dann weiter nach der Purge. Wenn du sagst, super, haben wir eine Purge, weiß ich nicht, der Max, der Michi, der fährt mich immer schon, bring ihn gleich um. Ja? Der hat aber natürlich...
Hey.
Das sage ich jetzt nur...
Also aus Demonstrationszweck,
ja. Das ist jetzt nur ein Szenario.
Aller Welt zusammen.
Ja. Bringe ich zum Beispiel, bringe ich wen um, eine Person, die hat natürlich Angehörige. Und die fällt das natürlich an. Und dann entwickelt sich da so ein Kreislauf der Gewalt. Und da ist es natürlich besser, wenn ich das einfach anonym mache. Aber die Masken, die machen auch nicht so einen Spaß in der Purge. Also da vergleicht sich ja keiner als Teufel. Das ist einfach nur meistens, dass du sagst, siehst mich halt nicht. Ja?
Verstehe.
Ja.
Danke.
Dankeschön auf jeden Fall.
Super, danke euch.
Danke.
Ja.
Dr. Horror.
Dr. Horror.
Aber bleibt nur ganz kurz dabei. Vielleicht gibt es noch eine Frage im Publikum zu Purge oder warum genau der Michi oder der Max sterben muss.
Oder wer?
Oder beide. Na, vielleicht später.
Vielleicht später, ja. Sonst bitten wir dich einfach wieder auf die Bühne. Dankeschön.
Danke dir.
Super. Auf jeden Fall in den Podcast hineinhören.
Ja, Dr. Ihr habt auch Visitenkarten auf den Tischen bekommen. Es zahlt sich wirklich aus, weil die Folgen sind genauso, wie der Dr. Horror jetzt bei uns gestanden ist, sozusagen amüsant und total, man kriegt einen neuen Blick auf Sachen. Nicht nur für Horrorfans. Es ist auch für Leute, die explizit Horror verweigern, eigentlich sehr spannend. So wie es jetzt gehört hat. Super.
Aber um den Bogen wieder zu spannen, zwei Dinge. Die Kompartimentierung, also das, was er gesagt hat, ich hab das Wort vorher.
Die Mentalisierung.
Nein, Talisierung nicht.
Das hast du falsch gestellt. Okay.
Autokorrektur. Das ist also eine spannende Geschichte, weil ich das nämlich in der Praxis öfter erlebe. Und zwar, ich habe viele Personen, die temporär ortsgebunden sind, also im Häfen. Und diese temporär ortsgebundenen freien Pharmazeuten, also Drogendealer halt, die haben meistens auch entsprechend Familien. Und das ist immer sehr spannend, weil die Polizei macht gern Zugriffe relativ spontan. Also die rufen nicht vorher an, sondern sie kommen einfach und sagen dann, pack dich zusammen, fummst jetzt mit, hast jetzt einmal eine Zeit lang eine neue Meldeadresse. Und das ist dann oft sehr spannend, weil dann bei mir oft Anverwandte sind. Und eins habe ich schon bemerkt, es gibt so drei Typen von Anverwandten und da kommt dieses mit der Kompartimentierung relativ gut raus. Es gibt welche, die sagen, jetzt haben sie ihn eingesperrt, wir haben es uns schon gedacht. Wir haben gewusst und wir sagen halt nichts, damit sie uns nicht auch einsperren. Also die sind da im Family-Business dabei. Dann gibt es Leute, die sagen, naja, ich habe mich nie so genau gefragt, wie sich deren BMW mit AMS-Geld leisten kann. Ist auch ein Fehler, wenn man mit dem BMW beim AMS vorfährt, das fällt auf. Also kann ich keinen raten, der eine Drogenkarriere vor sich hat, ist schlecht. Und dann das Dritte ist aber, ich habe das nicht gewusst. Und es gibt Leute, die mir glaublich versichern können, oder mich gut anliegen, je nachdem, die haben das nicht gewusst. Und das ist dann interessant, weil es da wirklich zwei komplett verschiedene Welten gibt. Es gibt quasi diese Realität mit Drogendeals, meistens sind es Drogendealer, also schwer kriminell, wo wir auch wirklich stellenweise Clan-Strukturen haben, auch in Oberösterreich, und auf der anderen Seite wirklich dieses sehr heile Familienleben. Und diese Welten sind sehr stark getrennt, auch weil stellenweise nicht nachgefragt wird, aber trotzdem sehr stark getrennt. Und diese Reintegration, glaube ich, hast du gesagt, das kollidiert dann so richtig. Also auf einmal werden, und das ist auch Teil meiner Praxis als Rechtsanwalt, diese Welten, die da miteinander zu kollidieren, sozusagen ein bisschen in Einklang zu bringen. Dass ich eben auch mit den Anverwandten dann spreche und sage, schauen Sie, er ist nicht der Einzige. Ich sage jetzt deswegen eher, weil 90% der Kriminalität männlich ist. Muss man ganz ehrlich sagen, gerade bei den Drogendealer. Also Drogendealerinnen habe ich relativ selten. Habe ich auch, aber sehr selten. Das ist mal das eine. Und die andere Frage ist natürlich das, jetzt haben wir sehr viel drüber geredet, naja, die Purge, das ist ja dort von oben diktiert. Also wir haben ein gesetzliches System. Was bräuchten wir in Österreich, damit wir purgen können? Also falls wir sagen, das ist sinnvoll, dass wir das machen, muss man dazu sagen. Ja? Wir haben jetzt grundsätzlich das Gewaltmonopol des Staates. Also der Staat hat das Imperium und nur der Staat darf Dinge mit Befehls- und Zwangsgewalt durchsetzen, bis zur Freiheitsstrafe. Natürlich haben wir auch so Dinge wie Menschenrecht. Also der Staat darf auch seinen Bürgerinnen und Bürgern grundsätzlich keine Gewalt antun. Aber um jetzt sozusagen hier das staatliche Gewaltmonopol aufzulösen, würde es wahrscheinlich entsprechend eine Änderung der Bundesverfassung benötigen. Und weil wir, da geht es mir grundsätzlich darauf aus, dieses Gesetzlichkeitsprinzip ja auch in der Bundesverfassung haben und das wahrscheinlich man auch als Grundprinzip unserer Verfassung sehen kann, würden wir nicht nur eine Zweidrittelmehrheit benötigen bei der Änderung, sondern wahrscheinlich auch eine entsprechende Abstimmung beim Volk. Das heißt, wir müssen alle fragen, hey, Purgen ist okay oder nicht. Wird dann spannend, wann sich einzelne Bundesländer anderweitig entscheiden. Muss man dazu sagen. Und dann muss man das Ganze natürlich auch noch abbilden, weil wir haben natürlich das Schadenersatzrecht, das Versicherungsrecht, das Strafrecht und so weiter und so fort. Gibt es Leute, die von der Purge ausgenommen werden? Also keine Ahnung, gibt es eine Altersbeschränkung? Darf ich erst ab 18 purgen? Und wie schaut das dann aus?
Naja, war ab 14.
Ja, oder darf man ab 14 purgen? Anschauen, ja. Ich meine, wenn man die Strafmündigkeit schon abgetan hat, dann wollen auch die 12-Jährigen.
Ab 12, so passt. Wer bittet weniger?
Wer bittet weniger, ja. Das muss man sich dann anschauen. Aber man sieht, da ist gesetzlich hinter diesem sehr theoretischen Projekt eigentlich doch relativ viel drinnen, bis wir dann die Möglichkeit hätten, in Österreich zu purgen. Kleine Side-Note am Rande. Bei uns die Gesetze sind ja im Rechtsinformationssystem veröffentlicht. Das ist mittlerweile so nicht mehr in der Wiener Zeitung im Bundesgesetzblatt, sondern Bundesgesetzblätter elektronisch. Jetzt kann man sich die Frage stellen, was ist denn, wenn das Riesame ausfällt, wenn das nicht mehr zur Verfügung steht? Darf man dann purgen? Weil dann gibt's ja keine Gesetze mehr. Das ist tatsächlich einmal passiert, und zwar vor 2 oder 3 Jahren. Da ist das Riesame für 2 Stunden ausgefallen. Und der Kollege und ich haben uns dann gleich überlegt, weil es uns gerade nicht Hackeln gefreut hat, ob wir nicht purgen gehen. Also, passt, wir gehen zum nächsten Anwalt und fladern dem sein Schüdel und was man als Anwalt das purgen versteht. Und wir haben dann auch extra dem sein
Kaffeemaschine.
Kaffeemaschine, ja.
Wow.
Wir haben dann aber einen Freund von ihm angerufen, der arbeitet auf der Uni, der ist Verfassungsrecht und gesagt, hey, das Ries ist ausgefallen, darf man purgen? Und er hat gesagt, er glaubt nicht. Dann haben wir gesagt, nein, dann warten wir mal, lassen wir es, schauen wir mal, was passiert. Es ist aber dann das Ries wieder gegangen und dann haben wir gesagt, nein, jetzt ist auch schon Mittag, jetzt gefreut es uns auch nicht mehr. Ja. Also das ist auch so was, da ist auch die eigene Faulheit ein bisschen dazugekommen. Ja, gibt es dazu irgendwelche Fragen? Irgendwie Purge Night nach dem Mensafestl oder sowas, wo man sagt, ziehen wir durch. Wann keine Fragen sind,
ich
dann...
Ich hätte noch eine andere Frage, weil du vorher erwähnt hast, ist die Familien oder Anverwandte, wie du es genannt hast, sagen, ich habe es eh gewusst oder ähnliches. Wie verhält sich das dann rechtlich, wenn dir das zugestehen oder vom Richter dann mehr oder weniger sagen, wir haben es immer schon gewusst, dass er was gemacht hat oder sie oder keine Ahnung was. Oder
also man muss dazu sagen, dass das habe ich ja gleich gesagt, zutiefst oberösterreichische Wissensbekundung ist. Ja? Es haben immer, wenn man fragt, das haben sie immer gleich gewusst, ja. Ja, ich wusste, ja. Das ist, man fragt, nein, hat sich der jetzt irgendwie komisch aufgeführt? Das habe ich gleich gewusst, ja. Das ist bei uns auch so. Tatsächlich, wenn mir ein Anverwandter das sagt, ich habe als Rechtsanwalt Geheimnisverpflichtung, also ich darf es nicht gleich weiter sagen. Und ich sage dann die Verwandten immer, sage ich, das ist taktisch unklug, wenn man das vom Richter sagt. Das hilft einem nicht. Da bleibt er noch länger drinnen, wenn sie das wollen, dann tanzt das. Aber sonst nicht. Sie wollten ja 2 Nächte wieder heraus haben. Wichtig auch, ganz wichtig für die Beratung, wenn sie mal Rechtsanwälte, Rechtsanwältinnen werden, das ist mit mir mal passiert, da ist einmal ein Herr eingespart worden und sein Lebensgefährten hat gesagt, ist er 2 Nächte wieder heraus, war im November. Und ich habe aus einer Reaktion heraus gesagt, welches Weihnachten? war dann ein kurzer, peinlicher Moment, muss man dazu sagen, hat sich aber dann ganz gut lösen lassen. Er war jetzt nicht das Weihnachten heraus, aber dann das nächste immerhin. Ja, also, muss man sagen, hat ganz gut funktioniert. Da hat es auch ein bisschen geschnappt bei dem sozusagen, also auch im Sommer. Und wie war die Frage?
Ob der oder diejenige, die dir das mitteilt, dann vielleicht auch noch irgendwie strafrechtlich relevant
ist? Nein, da gibt es in der Strafprozessordnung so was Schönes, das heißt Entschlagungsrecht. Entschlagungsrecht ist unser bester Freund, wenn es um Verwandte geht. Weil, wenn jemand Verwandter ist oder auch verheiratet, wichtig, nach der Scheidung gibt's nimmer, das ist einmal aufgehoben worden vom obersten Gerichtshof, dann hat man das Recht zu schweigen. Selbst wenn man schon einem vernommen wurde, dann darf man das im Nachhinein sozusagen wieder korrigieren und dann darf nichts davon verwendet werden. Mit sowas kann man Strafprozesse wirklich schön umbringen. Muss man dazu sagen. Also der Schlagen, wie man so schön sagt. Da hocken oder so. Umhocken. Also das ist eine Möglichkeit. Auf der einen Seite haben wir diese Information, auf der anderen Seite ist es ganz wichtig, dass wir als Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Zeugen nicht beeinflussen dürfen. Das heißt, es ist ganz wichtig, ist auch immer eine Gratwanderung. Jetzt kann man sagen, natürlich eine moralische Gratwanderung. Wenn Sie sagen Moral, sagt der Strafrechtler was. Sondern es ist auch eine rechtliche Gratwanderung, weil wir uns ja theoretisch berufsrechtlich disziplinär machen und der Diszi vor der Kammer, das braucht man nicht. Ja. Muss man ganz ehrlich sagen. Aber damit genug und back to the voice.
Wir gehen zur nächsten Stimme. Ja, genau. So, ich hoffe, das ist jetzt okay. Der Professor Köck hat immer gesagt, ich hoffe, es ist allen Damen im Saal recht, wenn ich meinen Rock ablege. Und dann hat er sie, keine Sorge, ich habe das Mikrofon umgesteckt, und dann hat er sie ausgezogen. Also den Rock. Das ist ein Rock. Er hält sein Sakko in der Hand. Das war jetzt die Audiodeskription für die Leute, die nur zuhören. So, nächster Punkt. Ich mache jetzt nur mal das, was ihr alle schon kennt, weil ihr ja den anderen Podcast von Lenz schon gehört habt, die sogenannte SMS. Methode in super kurzer Form. Ja, brauche ich nicht davon rennen. Ist nicht so schlimm. Ach so, die Partywort. Ja, was? Nein, das war nur ein Scherz.
Moment, kannst du Studentinnen. SMS, für die, die es nicht mehr kennen, das ist früher so wie es WhatsApp heute.
Ja, ja. Ja.
Also WhatsApp. Für die Jungen
und euch, das ist... Aber das passt nicht, so viel Buchstaben habe ich nicht. Also,
Entschuldigung, ja.
So viele Sachen machen wir nicht. Wir machen nur SMS. SMS, deswegen, das Erste, was wir machen, ist nämlich, was wichtig ist, um die Stimme gut einsetzen zu können. Also es gibt viele Sachen, Bücher. Wir machen halt nur einen ganz kleinen Ausschnitt, das ist die SMS-Methode. Ich schreibe es jetzt mal auf. Ich schreibe es daher, ich habe nämlich was im Kopf, wie ich das dann nachher machen kann. SMS, okay? So, das, ich weiß schon, was dran kommt. Wir fangen jetzt an mit dem ersten Punkt, nämlich Stützen. Stütze heißt, die Stimme nicht einfach aus dem Kehlkopf kommen lassen, sondern gestützt aus dem ganzen Körper. Das können wir wieder machen, indem wir unsere Herzen erheben. Ja, wisst ihr, ich brauche nicht mehr dazu sagen. Super, danke, dass du mit hast. Stützen ist ganz, kann man ganz einfach sozusagen herausfinden, nämlich wer weiß, was das Zwerchfell ist. Wer kennt das Zwerchfell im menschlichen Körper? Da kennt's wer, der Dr. Horror, kennt's auch, ihr, ja, vielleicht, du, wo ist das Zwerchfell ungefähr? Ja, super, genau, es liegt quasi unten, mehr oder weniger unter den Rippen, es ist ein relativ großer Muskel und er funktioniert so, dass er, wenn er sie zusammenzieht, macht er die Lunge größer und umgekehrt sozusagen, ja. Also wenn er wieder locker wird, dann geht er auf und gibt Luft frei. Wenn wir zum Beispiel Endkonsonanten aussprechen, am Ende eines Wortes, wie bei nicht, dann merkt man, dass da ein bisschen Luft rauskommt, aber auch wieder reingeht. Das ist quasi, wenn man richtig spricht, das Zwerchfell, das für uns mitatmet. Ist auch der Grund, warum zum Beispiel Babys nicht heiser werden, wenn sie schreien. Es gibt ja, es gibt Schreikinder, es gibt Kinder, die einfach so, Babys, die einfach gern schreien oder laut schreien, weil sie sich halt nicht anders artikulieren können. Die müssen zuerst einmal Jus studieren und dann müssen sie genau was sagen müssen. Und das fällt dann auf, Kinder werden nicht heiser. Die können 14 Tage lang durchschreien und es sind nach wie vor gleich laut. Und das Ganze funktioniert mit der Stimmstütze. Wir können unser Zwerchfell kennenlernen, so wie wir gerade unsere Stimmlage kennengelernt haben, indem wir uns in die Hüften da greifen. So ein bisschen unter den Rippen, da wo quasi mein Rippenbogen ist da zu Ende. Und da greife ich jetzt einer, nicht zu fest, aber nicht zu locker. Ja. Und jetzt machen wir einfach mal einen harten Konsonanten, wie zum Beispiel das P. P. Wenn es das wirklich ein starkes P. 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 Merkt ihr es bei mir, geht das sehr weit auseinander. Merkt ihr das? Spürt ihr da was in eurem Körper? Ihr könnt es auch probieren, ein K zu machen. Es ist vielleicht bei manchen besser. Oder T. Oder sogar ein Sch. Genau. P, K, T, Sch sind perfekte Laute, um das Zwerchfell extra zu aktivieren. Das Ganze fällt jetzt unter den Begriff Stützen. Und wir können da jetzt eine Übung machen, die Hände können wir aus den Hüften herausnehmen und gemeinsam ein Paket schnüren. Paket schnüren deswegen, weil das P, K, T und Sch, Paket schnüren. Okay? Das geht, das ist jetzt eine Übung, die macht man auch zum Beispiel bei Aufnahmeprüfungen bei Schauspielschulen sehr gerne, weil es ein bisschen eine Koordination mit Sprache und Körper, Gestik zu tun hat.
Also wie gut können Sie ein Paket schnüren, ist auch bei Schauspielern relevant, nicht nur bei der Post.
Nicht nur bei der Post, genau. Oder wenn man halt dann ein Schauspieler ist, kann man leichter bei der Post anfangen. Ah. das Ganze geht so, denkt euch nichts, es wird keiner sehen, außer die Leute im Raum sind. Wir machen es aber trotzdem, weil es eine gute Verknüpfung ist. Es geht so, wir machen zuerst einmal das Paket von links und rechts, P, ja. Dann ein K von vorne und hinten, T von oben und unten und dann schieben wir es weiter von links nach rechts. Sch. P, K, T, Sch. Okay? P, langsam. K, T, Sch. P, K, T, Sch. P, K, T, Sch. P, K, T, Sch. Bisschen schneller. P, K, und jetzt ist uns alle ein bisschen schwindelig, weil was wir jetzt gerade bewiesen haben, ist das, niemand von uns hat jetzt bewusst eingeatmet, oder? Es ist einfach nur durchs Zwerchfell gegangen. Wenn wir nur Konsonanten gesprochen haben, nur harte Konsonanten, es ist immer weitergegangen. Das können wir jetzt eine halbe Stunde lang machen, Pulkertische, ohne dass wir bewusst und aktiv einatmen. Deswegen, wenn man jetzt zum Beispiel ein Referat hält oder ein Plädoyer oder wie auch immer, die Endkonsonanten, wenn es jetzt nicht auf Mundart ist, ja, dann ist es eine große Hilfe, den Kehlkopf zu entlasten und die Atmung besser fließen zu lassen. Das ist sozusagen ein ganz wichtiger Punkt. Nicht Punkt, sozusagen. Es hilft uns immer wieder mit. Ganz ein kleiner Hinweis nun, wir sind immer sprechbereit. Niemand muss zuerst einatmen und dann sprechen. Das geht immer einfach so. Das ist auch ein Grund, weil unser Körper so konzipiert ist. Wir müssen nicht zuerst machen. Hallo, mein Name ist Maximilian. Irgendwann einmal bin ich ein aufgeblasener Ballon und fliege davon. Wir sind immer sprechbereit. Ist Teil vom Stützen. Ja, eher, wenn man immer am Anfang von jedem Satz einatmet, wirkt man eher, also das jetzt geht schon ein bisschen weiter, unsicher. Ja, weil immer so, hallo, also zuerst einmal möchte ich gerne was sagen. Und dann, das ist wirkt ein bisschen wie, wenn man nicht genau wisst, wovon man spricht. Okay, der dritte Punkt ist also Stützen, der erste Teil der SMS-Methode. Ich schreibe es auf, Stützen. So, genau, das ist quasi dieses S. So, Stützen. Das war's schon. Das Paket schnüren, ja, nicht unbedingt die Geste, weil die hören wir sowieso nicht, aber das P-K-T-Sch bitte euch zu merken und setzen. Sehr gut setzen.
Wunderbar. Nachdem wir jetzt Pakete geschnürt haben, es gibt auch international immer wieder sogenannte Firmen, die anderwertige Pakete finden, meistens am Tatort.
Oder der Zoll.
Ja. Aber in dem Fall gehen wir jetzt einmal zum Tatort, weil CSI Ur von Umgebung war ja eine interessante Serie im Gegensatz zu Linz oder Wien, Soko, Dinger da. Aber gibt's sowas überhaupt und in welcher Form? Und wie unterscheiden Sie sich zu den amerikanischen Kollegen und Kolleginnen?
Die Frage, die wir uns also stellen müssen, ist, sind amerikanische Beweise besser? Oder wie funktioniert das eigentlich in Österreich? Was heißt eigentlich Beweise, was heißt Ermittlungsverfahren? Wie funktioniert das Ganze in Österreich? Wir unterscheiden in sämtlichen Verfahrensarten gewisse Beweisrechte, wobei ich mich heute hier, einfach weil ich mich am besten auskenne dafür,
Bingo.
Ja, wunderbar. Eins der drei Wörter wäre es gewesen. Und zwar im Strafverfahren. Also welche Beweismittel haben wir im Strafverfahren im österreichischen Recht? Was einmal ganz wichtig ist, ist der persönliche Eindruck des Richters, der Richterin. Es ist die freie Beweiswürdigung. Das bedeutet, das Gericht, sei es jetzt Einzelrichter, Einzelrichterin oder der Senat, geschworenen Schöffen oder auch mehrere Richter, müssen sie einen persönlichen Eindruck von dem oder der Angeklagten machen. Es gibt dann den Zeugenbeweis, also Personen, die etwas über unmittelbare sinnliche Wahrnehmungen, sinnlich im Sinne von Hören und so weiter und nicht von war lässig, muss man dazu sagen, sowas ist meistens nicht die Frage im Strafverfahren, ob es lässig war oder nicht. Meistens war es nicht lässig. Außer bei Suchtmitteln, aber das würde jetzt zu weit führen. Das bedeutet also, die eigenen Wahrnehmung, gerade der Zeuge vom Hörensagen ist ein Problem und es gibt auch keinen Leumundszeuge in Österreich. Leumundszeuge ist super, den werden Sie in der Praxis wahnsinnig oft kennenlernen, obwohl wir nicht haben. Das ist nämlich das, wenn der Mandant sagt, und ich lüge nicht, da können Sie an jeden fragen. Ja, da bringe ich Ihnen 10 Leute. Für den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass Sie sagen, na, die 2 Stunden nehmen wir mal Zeit, er zahlt es eh. Und da sollten wir mal die 10 Leute bringen. Ja, werden Sie erkennen, dass diese 10 Leute auf 2 Leute zusammenschrumpfen und sagen, ja, ich habe nichts gesehen. Und überhaupt, die kennen den Typen nicht einmal. Ja. Und das ist dann immer ein bisschen peinlich vor Gericht. Also generell Leumundszeugen würde ich Abstand nehmen. Dann natürlich entsprechende Urkundenbeweise. Das bedeutet, dass es gewisse Urkunden gibt in Österreich, die einen sogenannten vollen Beweis liefern. Dann gibt es Sachverständigengutachten, also Sachverständige, die das Gericht beizieht. Ganz wichtig, wenn ich einen Sachverständigen beiziehe, dann ist das immer nur ein sogenanntes Privatgutachten und fällt mehr einen Dokumentenbeweis. Und, das haben wir jetzt fast ein bisschen bei CSI, die Tatrekonstruktion. Das bedeutet, wo man versucht, die Tat nachzustellen. Das kann oft sehr kreative Formen annehmen. Ich war da schon ein, zwei Mal dabei, wo man das Ganze dann mit Puppen entsprechend nachgestellt hat. Interessanterweise, gerade auch im Suchtmittelbereich, wo ich hauptsächlich unterwegs bin, wird sehr selten die Tat rekonstruiert. Also da sagt keiner, jetzt legen wir mal da so ein bisschen Müll auf und dann sagen Sie uns einmal, wie haben Sie das da inhaliert. Das tut man nicht. Aber gerade bei Gewaltdelikten und so, im Zivilverfahren, zum Beispiel bei Verkehrsunfällen, wobei es da zum Beispiel sehr interessant ist, das ist was, was uns Österreichern nicht bewusst ist, bei uns werden einfach die Straßen abgesperrt und dann stellt man sie dorthin. Wichtig, es muss immer für einen Lokalaugenschein, das nennt man Lokalaugenschein, es muss immer November, dunkel und nass sein, sonst gibt's nicht. Das steht auch irgendwo in der Urfassung der ZPO, wenn es warm ist und schön, dann gibt's nicht. Es muss regnen, das ist total wichtig. Ja. Aber wenn der Unfall im Sommer war, es muss regnen, sonst ist der Sachverständige nicht in der Lage, einen Befund zu machen scheinbar. Ja. Wie gesagt, bei uns in Oberösterreich fahren nicht so viele Autos, kann man es ansperren. Soweit ich weiß, in Wien stellt man das irgendwie nach mit Computerprogrammen, wenn man sagt, nein, also die Autobahn, die A1 da, Einfahrt Wien, die sperren wir jetzt nicht da in der Früh am Vormittag oder so. Das würde zu viel Aufsehen erheben.
Aber Computerprogramme, soweit haben wir nicht.
Keine Computer...
Spielzeugautos.
Gut. Ich hätte was anders gedacht, und zwar im Sinne von, Wien hat ja im Prinzip ja so eine große Fläche, ob man nicht einfach eine Wiesn aussperrt und das dann nachspielt mit Playmobil-Autos und
so. Meistens Autodrom, das ist was anderes.
Ja. Ah, okay.
Lokalaugenschein im Bruder, finde ich gut. Frage an den Wiener Kollegen, kann man dann sein eigenes Spielzeugauto mitbringen?
Leider nicht, sind die Normen.
Gut, Sie wissen also jetzt, Sie haben im Beweisverfahren in Wien genormte Spielzeugautos. Merken Sie das, wenn Sie sonst heute Sie sich nichts merken, merken Sie das. Danke, Herr Kollege, für den Input. Ja. Perfekt, wunderbar. Bin ein bisschen enttäuscht, dass ich mein eigenes Auto nicht mitbringe. Egal.
Ich würde nur ganz kurz eine Frage speziell an die richten, und zwar Spielzeugautos, sagst du? Wir wissen ja alle, dass die neuen Autos ja alle mit einer Blackbox ausgestattet sein müssen, seit Baujahr, keine Ahnung, 2013 oder sowas. Werden diese Daten auch in irgendwelche Verkehrsdelikte erhoben werden, schon aktuell oder nicht?
Und jetzt hast du selber gelacht, oder?
Nein, ich wollte es ja wissen.
Tatsächlich, glaube ich, wird das nur bei LKW ausgelesen manchmal. Also PKW nicht, da müssen wir froh sein, dass der Unfall überhaupt passiert ist, so wie beide beteiligten Unfallgegner ihn darstellen. Das ist nämlich dann einfach nicht möglich, weil nach dem Bericht des einen und nach dem Bericht des anderen sind sie eher aneinander vorbeigeflogen vor lauter Glück und dieser Unfall hätte nicht stattfinden können. Im Endeffekt waren halt trotzdem 3 Tote und 5 Blechschäden. Also.
Das kenne ich so ähnlich bei mir, bei Strafverfahren, bei Raufereien, wo der eine sagt, hey, servus, und der andere sagt, ah, servus, dann rennen sie beide aufeinander zu, vor Glück. Wollen sie umarmen und dann hat der eine einen Nasenbeinbruch und der andere 2 angeknackste Rippen. Aber es ist nichts passiert. Und interessanterweise, die Leute haben alle sich in dem Moment gerade umdraht. Also das ist irgendwie so wie bei diesen Quantengeschichten, die ja da verquickt sind in der Physik. So, das eine Teilchen tut was und das andere automatisch dreht sich um. Ja, das ist also angewandte Quantenphysik im Strafverfahren. Ja, aber das passiert auch total oft. Ja, ist ja so. Was, wie gesagt, sehr spannend ist, dass man gerade im Strafverfahren Beweise sehr formal darstellen muss. Im Zivilverfahren reicht es, wenn man sagt, Entschuldigung, gehen wir den laden. Und die Richterin sagt, ja, passt schon. Ja? So. Im Strafverfahren muss ich tatsächlich aufstehen, muss dann sagen, hohes Gericht, ich stelle einen Beweisantrag. Dann sagt der Richter, ja, ganz einmal. Ja, weil der will natürlich heute schließen. Ja, und der mag nicht, dass wir da jetzt weiter dann. Dann sage ich, ich beantrage die zeugenschaftliche Einvernahme des so und so, dies zum Beweis dafür, dass dieser Beweis ist relevant, weil er darzulegen vermag diese und jene prozessrelevante Tatsache. Dann passiert meistens immer das Gleiche. Dann sagt der Richter, ja, da müssen wir kurz beraten gehen. Gehen jetzt kurz beraten, kommen nach einer 30 Sekunden wieder raus, sagen abgewiesen. Dann sagt man, ich rüge, dann sagt der Richter, ist okay. Und dann haben Sie Ziffer 4 bei den Nichtigkeitsgründen. So funktioniert das. Also ganz wichtig, wenn Sie in Ihrer Karriere Beweisanträge stellen, dann tun Sie das, tun Sie es immer, tun Sie es oft, aber schreiben Sie es vorher zusammen. Das ist was richtiges Beweisbeantragen im Strafverfahren, will entsprechend gelernt sein. Gut, haben wir österreichische Beweise, wie schaut das in Amerika aus? In Amerika haben wir das sogenannte Discovery-Verfahren. Das ist ein dem eigentlichen Prozess vorgeschaltetes Verfahren, wo es darum geht, einmal alle Beweise sozusagen zusammenzusammeln und dann auch zu sichten. Das ist das, was man bei uns 2025 so wahrscheinlich ein bisschen auch mit Handyauswertung, die letztlich ja gekippt worden ist, entsprechend auch einführen möchte. Es gibt die Erweiterung, das ist dann das E-Discovery-Verfahren. E-Discovery-Verfahren bedeutet dann, dass man das Ganze elektronisch macht. Da werden einfach wahnsinnig viele Daten zusammengesammelt und Was es in Amerika auch gibt, was es total wichtig ist, weil es gibt es nämlich bei uns nicht, das ist die Fruit of the Poisonous Tree Doctrine. Das bedeutet, dass wenn sozusagen ein Beweis falsch erhoben wurde, alle abgeleiteten Beweise ebenfalls nicht verwertet werden können. Bei uns ist das wurscht. Also bei uns können sie Beweise, die unglaublich illegal erlangt worden sind, können sie machen. Zum Beispiel gibt es ja diesen Encrochats, das hat glaube ich irgendein Geheimdienst geschaffen, hat dann gesagt, hey, das ist das besteste Signal, datenschutzrechtlich, voll super. Hat das ausgelassen an sämtliche Verbrecherkartelle, die haben gesagt, hey, endlich mal was Lässiges, haben aber nicht gewusst, wer der Anbieter ist. Es war eine klassische Honeypot-Geschichte und da sind ein paar Österreicher auch hineingestolpert und da hat dann ein österreichischer Anwalt gesagt, na Moment einmal, also das ist schon irgendwie so Agent Provocateur, also Tatprovokation und der OGH hat gesagt, ja, das waren nicht unsere Leute. Also das waren ja die anderen, also die anderen Kiewerer. Und wenn die anderen Kiewerer das machen, sind mir bitte nicht schuld, also nehmt es ruhig. Ja? Also Beweiseinschränkungen bei uns de facto nicht möglich. Wo es wieder sehr gut dabei sind mit diesen Geschichten wie Entschlagungsrechte und so weiter, da haben sie wirklich schöne Nichtigkeitsgründe. Ansonsten wehren sie sich gegen Beweise, die irgendwie aufgenommen wurden, die problematisch sind. Und damit komme ich schließlich mit meiner Stimme wieder und komme wieder zu deiner Stimme.
Darf ich noch ganz kurz was?
Ja, wir haben eine Frage aus
nächster Nähe, ja, und zwar aus eigenem Interesse. Wie schaut es dann mit Online-Beweissicherungen aus?
Die Juristen unter uns lachen. Wir befinden uns in einem Zeitalter, wo die Juristerei das Faxgerät für wahnsinnig geile Erfindung hält. Das kann man, glaube ich, sehr, sehr schwer so sagen. Ja. Und es stellt uns einfach vor Probleme. Natürlich gibt es Möglichkeiten, online zu sichern. Eine der besten Möglichkeiten, online zu sichern, ist zum Beispiel Netzbeweis. Falls das wer kennt.
Die beste Möglichkeit.
Die beste Möglichkeit, danke. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich da dabei bin.
Was ist Netzbeweis?
Genau. Sagen Sie, was ist Netzbeweis?
Sagen Sie bloß. Nein, aber es ist tatsächlich spannend. Ich habe es selber auch schon mal verwendet.
Echt?
Ja, aber der Ex redet. Ja, genau. Gegen dich habe ich es verwendet.
Nein, tatsächlich, Netzbeweis, sind auch heute die zwei Programmierer da. Wollen Sie mal ganz kurz aufsagen? Thomas und der Philipp. Wir waren auch gemeinsam in Köln bei der Höhle der Löwen, was ziemlich geil war. So. Und wir haben auch Geld gekriegt, was nur geiler war, muss man dazu sagen.
Die Folge kann man sich wirklich nachschauen. Und
die Folge kann man sich auch schauen. Also wenn es mir nicht glaubt, sagt, na, das ist jetzt Fake News, die gibt's wirklich, ja. Das wirke ich nicht. Ich bin ein Anwalt, gut, das ist jetzt. Netzbeweis haben wir tatsächlich was gemacht, um alles, was in einem Browser darstellbar ist, entsprechend rechtssicher sichern zu können. Also einerseits mit Optical Recognition, dann auch entsprechend kontextbezogen, also zum Beispiel einen gesamten WhatsApp-Chatverlauf und darüber hinaus versehen mit einer elektronischen Signatur. Das bedeutet, man gibt bei uns auf der Webseite in der Free-Version die Webseite, die URL ein und erhält dann auf eine E-Mail-Adresse ein PDF zugeschickt. Uns geht es vor allem in die Richtung Urheberrechtsverstöße, beziehungsweise, was zurzeit natürlich ganz relevant ist, auch Hass im Netz. Ja? Also es geht hier auch um Empowerment, dass man sagt, okay, wann etwas, das dann vielleicht nicht mehr im Internet zur Verfügung steht, ich sichern möchte, um es dann eben auch anzeigen zu können. Dafür ist Netzbeweis gut. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, wo mir jetzt namentlich keine einfällt. Bitte.
Aber dann theoretisch könnte ich meinen Snapchat-Standort als Alibi verwenden oder nicht?
Nochmal, was die Frage?
Mein Snapchat-Standort oder halt irgendein Standort von einer Tracking-Standort von einer Social-Media-Plattform. Würde das als Alibi gelten?
Wenn man sagt Snapchat und ich war an einem bestimmten Ort zu einem bestimmten Zeitpunkt. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja, definitiv. Wir haben tatsächlich auch hin und wieder Wegzeitdiagramme. Also ich habe zum Beispiel einmal eine Sache gehabt, da ist um eine Brandstiftung gegangen und mein Mandant hat gesagt, das war er nicht, weil er war zu dem Zeitpunkt nicht dort. Und da ist dann wirklich ein Wegzeitdiagramm gemacht worden, wo es auch darum gegangen ist, wo war sein Handy eingeloggt in diesem Zeitpunkt. Ja, das wird gemacht. Das kann man auf jeden Fall machen. Ja. Also ich persönlich habe es noch nie als Alibi verwendet, war aber eine coole Idee, muss ich sagen.
Hast du war das vor Gericht dann eigentlich irgendwie mein Handy mitgibt, der fährt irgendwo hin, ich bringe wen um und dann passt schon.
Möchtest du ein bisschen näher auf deinen Mordplan eingehen?
Das war basically meine Frage, kann ich nicht einfach irgendwann mein Handy mitgeben und sagen, oh, ich war dort?
Ja, das stimmt. Das Problem ist nur, dass unter Umständen am Handy dann DNA-Spuren drauf sind. Und da schaut man dann immer schon sehr genau. Also Mordermittlungen funktionieren ein bisschen umfassender.
Aber wenn zum Beispiel jetzt von meinem Mann die DNA-Spuren drauf sind, das ist ja naheliegend, dass der vielleicht einmal mein Handy in der Hand hat.
Ist das der Herr daneben? Ich frage nur,
ja. Achso, mein Hand ist.
Aber Plastiksackel übers Handy drüber, ja. Passt schon.
Ja. Nein, vielleicht sollten wir uns da, also nachher, wenn wir off-air sind, dann ich gebe einmal die Visitenkarten her und wir unterhalten uns einmal über die nächsten Pläne, sage ich jetzt einmal. Ja.
Nein, das ist spannend,
es ist natürlich die Möglichkeit. Also tatsächlich funktioniert schon sehr viel über Tracking. Was zum Beispiel auch die Polizei macht, ist das, dass sie Tracker an die Autos anbringt. So. Also ich stelle mir das immer so cool vor, da rennt einer hin, tut er das Ding auf, das fällt dann wieder runter, dann tut er das nur mehr auf oder so, ich weiß nicht. Und dann rennen wir weg und dann funktioniert. Aber nein, das haben wir, also vor allem bei Suchtmittelgeschichten hat man das sehr stark. Aber natürlich, wir haben das Problem, und das ist jetzt auch ein sehr guter Input, dass wir mit der Technisierung insbesondere auch so Dinge wie Midjourney beziehungsweise andere Möglichkeiten der bildgenerierenden KI jetzt die Möglichkeiten haben, dass wir Beweise letztlich schaffen können. Das ist, mag zwar moralisch verwerflich sein und natürlich gegen das Gesetz irgendwie, aber machen kann man es, ja. Also da haben wir tatsächlich das Problem, dass wir in Zukunft wirklich dann einmal sagen werden, wie wirklich ist dieser Beweis. Nur, die Problematik haben wir schon lange, weil wenn wir bei einer Rauferei 5 Leute haben, haben wir 7 Zeugenaussagen. Also, ja. Wir haben noch eine Anschlussfrage.
Nur zur Gaudi, man kann nicht einfach nur falsche Beweise machen, man kann auch eventuelle Beweise damit versuchen, aus der Kraft zu setzen. Es gibt so lustige Ringe, die im Grunde auch zusätzliche Finger sind. Also, dass die Leute einer Hand sozusagen visuell verändern und dann sagen, das war ich ja gar nicht, weil das ist AI, weil der hat ja 6 Finger.
Ach so.
Alles Denkanstoß.
Danke, ich werde es in mein Verteidigungsportfolio aufnehmen. An die schnelle Frage, hat wer einen 3D-Drucker? Aber tatsächlich, das ist nämlich auch ein guter Input, weil, warum das mit den 6 Finger, das hört sich jetzt mit Apple, ich meine, wer hat 6 Finger sozusagen, ja? Das hat den Grund, weil die meisten bildgenerierenden KIs, vor allem Midjourney, sie am Anfang, ich glaube, es wird besser, aber trotzdem nur wahnsinnig schwer mit Händen tun. Also haben wir sehr viele Leute, die dann auf einmal eben, weiß ich, wie viele Finger haben. Oder ich kann mich erinnern, irgendeine KI hat da mal den Auftrag bekommen, generiere eine Zeichensprache. Die KI hat eine Zeichensprache generiert, aber halt mit Leuten, die an einer Hand 10 Finger haben. Das war dann irgendwie ein wenig nicht ganz praktikabel sozusagen. Aber ja, was aber auch sehr stark eins sagt, und das ist auch in der Gesetzgebung drinnen, dass immer wieder die Gesetzgebung, insbesondere die Strafgesetzgebung, einfach immer entsprechend reaktiv ist. Das heißt, wir schauen, was verändert sich in der Gesellschaft, und dann sind wir gezwungen, es entsprechend anzupassen. Und mit einem gewissen technischen Vorsprung, wenn man auch diese Kenntnis hat, kann man trotzdem auch in der Verteidigung relativ viel machen. Ja? Weil es unter Umständen, muss man leider sagen, die Behörden überfordert. Das ist die Möglichkeit. Ja? Aber danke, wir folgen Ihnen für weitere Tipps. Ja? Und ja, gibt es sonst noch Anmerkungen, Fragen? Sonst wieder zu The Voice of Juridicum, Maximilian Mogo.
Ah, dann enthülle jetzt das M von der SMS-Methode. Ich führe mal ganz kurz wieder ins Gedächtnis. Diese Methode hilft sehr stark dabei, bewusster zu sprechen und besser anzukommen bei dem jeweiligen Personenkreis. Was brauche ich dafür? Neben dem, dass ich mit meiner Stimme umgehen kann, brauche ich auch das Wissen darüber, was ich denn sage. Das Meinen bedeutet also, dass wir uns natürlich Gedanken machen müssen über das, was sage ich denn da. Das kann sehr kompliziert sein, wie bei Jus, kann aber sehr einfach sein, wie bei Jus, je nachdem, wo man im Studium steht und wie leicht man sich tut. Das Meinen kann ich tatsächlich nicht wirklich darstellen oder machen, das muss sich einfach jede und jeder selber überlegen, was sage ich denn da überhaupt? Ja, ich kann nur einen Tipp geben, meistens gibt es in jedem Satz ein oder zwei Reizwörter oder besonders wichtige Wörter, auf die sollte man die Betonung legen und schon wird es wesentlich klarer, wovon man denn da spricht. Ich habe Wähler eingebaut.
Genau. Das ist mein Essen.
Genau, das ist mein Essen, das ist mein Essen. Das ist mein Essen. Das ist mein Essen. Also alles was anderes. Über die Beistrichsetzung reden wir dann noch nicht, wenn wir sagen, komm, wir essen, Opa.
Komm, Opa, wir essen.
genau. Meinen ist also das, dass ich mir bewusst bin, was sage ich. Ja, das ist, wenn man jetzt ein Referat, Plädoyer halt relativ klar, und bei Gesprächen auch. Deswegen gibt's da keine Übung dazu. Und ich schreibe es auch deswegen nicht auf, weil die Liste brauchen wir dann später noch. Wir gehen jetzt aber direkt weiter in das zweite S. Es ist stützen, meinen und senden. Was man mit einem SMS da tut. Senden deswegen, weil natürlich auch wichtig ist, wohin geht denn meine Sprache? Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt in einem Mikrofon rede bei einem Podcast und da halt den einen Menschen, der mir zuhört, ansprechen möchte, oder wenn ich in einem Hörsaal stehe, wie jetzt gerade im Seminarraum 10, und mit euch allen spreche, oder wenn ich im Burgtheater stehe und da halt wesentlich mehr Menschen habe, denen ich alle mein gesprochenes Wort schicken möchte oder muss, oder wenn ich in einer sehr intimen Situation bin mit meiner Partnerin oder meinem Partner. Da macht es dann relativ wenig Sinn, wenn ich dieselbe Lautstärke und dieselbe Intensität an den Tag lege wie im Burgtheater. Genau. Also,
kommt drauf an.
Nein, ich plädiere daheim total gern. Also.
Das könnte man jetzt sogar überprüfen.
Zumal. Also würde man meine Gattin, wenn sie heute anwesend, also
wäre.
Ist.
Ja. Zu heim. Euer Ehren, komm ich mal heim. Meine Beziehung besteht zu gleichen Teilen aus Liebe und Angst, sage ich immer.
Es ist 50-50.
Es ist 50. Halbe-halbe heißt es immer. Ja.
Ah, ja.
Egal.
Halbe. Dann haben wir schon wieder in Oberösterreich. Okay, also wir senden quasi auch das, was wir sagen möchten. Wir sagen es in einer bewussten Art und Weise. Wir wissen, worüber wir sprechen, und wir haben einen gewissen Adressatenkreis, eine Zielperson oder viele Zielpersonen. Und da wollen wir schon eine Übung dazu einfallen lassen, deswegen...
All right.
Genau, all right. Das ist jetzt das ist jetzt wirklich cool, weil es ist eine Übung, die sowohl unsere Stimme aufwärmt, als auch uns die Chance gibt, die Stimme wohin zu schicken. Stellt euch einmal vor, ihr seid in einem Theater, das ist ein sehr großer Theaterraum. Wer war noch nie im Theater? Achso, sei ich schon. Ihr steht auf der Bühne und ihr möchtet gerne das wirklich weit schicken. Am besten ist es immer so, wenn man jetzt nicht verstärkt ist, wir sind jetzt eigentlich auch unverstärkt, wir haben die Mikrofone ja nur für einen Podcast oben, dass man sich vorstellt, in der letzten Reihe ganz hinten sitzt die Oma oder der Opa oder wer immer, der ist schwerhörig, hat ein Hörgerät, das Hörgerät hat es aber leider natürlich ausgefallen, die Batterien sind gar, und diese Person lässt es sich nicht nehmen, Backchips aufzumachen und zu essen. Und diese Person möchten wir auch erreichen. Und der Person schickt man, je nach Raumgröße, auch dort nach hinten unsere Energie und unsere Gedanken. Weil sehr viel über das, dass wir jemanden erreichen, geht nur über das, dass wir darüber auch ein Bewusstsein haben und daran denken. Zum Beispiel das Gegenteil von der Oma, die ihr erreichen will und ihr das schickt, ist das sogenannte Kübelsprechen. Das kann man sich so vorstellen, dass da vor mir ein Kübel steht und in den spreche ich es ein. Und dann so, fange ich den Satz total super laut an und so, das ist ein Kübel. Das ist, da ist es weg, da ist es dann in den Kübel, den kann man dann nehmen und ins Klo tragen oder was auch immer. Ja, es kommt nicht an. Das Kübelsprechen ist zu vermeiden, und das Senden, das S vom SMS, das ist das, was wir erreichen wollen. Und das üben wir jetzt mit zwei Lauten, jeweils stimmhaft und stimmlos, mit dem stimmlosen Sch und mit dem stimmlosen S und dann dem stimmhaften Sch und dem stimmhaften S. Okay? Du wirst wieder gemordet in der letzten drei. Okay, und vielleicht verknüpfen wir es für diese Übung jetzt auch mit einem gewissen, mit einem Wurf. Ja, wir werfen dieses. Fangen wir mit Sch, okay? Dieses Sch und enden auf einem harten T. Warum? Weil das Zwerchfell uns dann beim Atmen wieder hilft. Okay? Wir nehmen also dieses Sch und machen es ganz weit. Sch. Stellt euch das vor. Du hast jetzt zum Beispiel nicht vorgestellt, wo du es hinwirfst. Du hast es einfach nur nachgemacht. Entschuldige. Aber ich habe es noch nicht dazu gesagt. Ist ja ganz klar. Stellt euch das vor, wo ihr das hinwerft. Ja, habt ein Ziel. Senden braucht immer auch ein Ziel, wo es picken bleibt. Was habt ihr in der Hand? Ein Pfeil, ein Gummiboy, ein Jojo oder was auch immer es ist. Schickt es. Habt ihr jetzt das? 1000% anders. Supergeil.
Richtig cool. Ich habe jetzt cool. Pokémon gefangen, falls
das... Das ist ganz geil. Ja, genau. Schick mir nur mal ein stimmloses Super. Dann mit S machen wir es auch. Genau. Ein bisschen mehr auf das okay? Super. Und das Ganze machen wir jetzt nur stimmhaft mit S, wie die Bienen. Und auch noch mit Super, genau. Das ist quasi, wir senden das Ganze. Und diesen Wurf, den kann man jetzt internalisieren, im Kopf sie behalten. Und dann, wenn man die Sachen in einen Raum schickt, einfach das im Hirn haben, im Kopf haben. Und sie denken, jetzt schicke ich es genau dem. Und das ist auch immer eine gute Idee, dass man manchmal auch Blickkontakt aufnimmt mit dem Publikum, je nachdem, ob man sich das traut oder nicht. Ob es dann jetzt den Fluss bricht, wie unser ehemaliger Chef gesagt hat, oder nicht, kann man natürlich dann den Blickkontakt suchen und schauen, wie es funktioniert, so wie ich es jetzt gerade mit dir vorgemacht habe. Genau. Das heißt also, unser nächster Schritt, Schritt 4, ist senden. Senden mit, ich mache jetzt in klein SCHS und in stimmhaft ist es quasi groß SCH und S, okay? Soweit, so klar. Ihr braucht es nicht aufschreiben, könnt es nachher abfotografieren. So, ich komme gerade ein bisschen vor, wie die Vera Birkenbild, die hat das einmal so schnell gemacht. Und dann wissen sie alle, genau. So, das ist es schon. Wir haben also die SMS-Methode, es ist stützen, meinen und senden. Damit ist das Rätsel gelöst. Und jetzt frage ich mal dazwischen, gibt es im Moment irgendwelche Fragen zu dieser Thematik? Dann... Vielen Dank, dass ihr wieder so lautstark und intensiv mitgemacht habt. Super. Michi.
Genau. Ich werde mich natürlich jetzt gleich mal stützen. Und dann meine ich zu wissen, dass mindestens die Hälfte in dem Saal die Dune 2 angeschaut hat, oder? Dune Part 2. Nur für mich aus Interesse. Ja, wer hätte noch auf Deutsch angeschaut gehabt? Wer hat noch auf Englisch angeschaut gehabt?
Wow, das ist eine Cross-Section.
Wahnsinn.
Amazing.
Aber wer weiß von den Anwesenden, was eigentlich Lisan Al-Gaib bedeutet?
Da haben wir eine Hand oben. Haben wir amazed.
Ja, wenn mich der Herr Magister Lanzinger richtig erzogen hat, dann ist es die Stimme aus der Außenwelt.
Die Stimme aus der Außenwelt, so wird die manchmal bezeichnet, wenn ich ins Häfen gehe. Die Stimme aus der Außenwelt. Tatsächlich kann man, also Dune ist eins meiner Lieblingsbücher und auch Lieblingsthemen. Meine gesamte Verwandtschaft sowie angetraute Personen, also die angetraute Person, es ist trotzdem das Singular zu verwenden, wissen, dass ich da stundenlang drüber sprechen kann, aber so viel Zeit haben wir nicht. Wir haben bereits eine Podcast-Folge dazu gemacht, wo das verwandteste Thema von Dune, nämlich Suchtmittel, also mein zweites Lieblingsthema, intensiv behandelt wurde. Weil das Speis, das fließen muss, das Bewusstsein erweitert, das ist ein bisschen wie groß. Also Cannabis. Man kann nur nicht durch den Weltraum reisen. Sagen's zumindest. Weiß ich nicht. Hat man noch nie ausprobiert. Egal. Wir wollen uns aber auf einen anderen sehr interessanten Aspekt entsprechend konzentrieren oder fokussieren. Und zwar, es gibt ja diesen rein weiblichen Orden der Bene Gesserit. Die Bene Gesserit werden manchmal als Hexen bezeichnet, als Wahrsagerinnen und dergleichen. Aber die haben was, was mich persönlich auch gerade als Rechtsanwalt wahnsinnig fasziniert, mit denen ich mich irgendwie auch identifizieren kann. Aber wenn ich jetzt kein Bene Gesserit bin und als männlicher Bene Gesserit war bei der Quisa Zadarach, aber das würde jetzt zu weit führen. Aber die benutzt etwas, das nennt sich die Stimme oder the voice. Und das ist aus rechtlicher und aus tatsächlicher Sicht recht interessant. The Voice ist nämlich etwas, nicht The Voice of Germany oder sowas, gibt's glaube ich, hat nichts mit Dune und auch nichts mit Bene Gesserit zu tun, glaube ich zumindest, habe ich nie gesehen. Auf jeden Fall geht es darum, mit einem speziellen Stimmtraining, und jetzt langsam lichtet sich der Schleier, was wir da heute die ganze Zeit gemacht haben, nämlich, Spoiler?
Alert.
Alert, danke noch. Die können mit einer speziellen Stimmmodulation anderen Personen ihren Willen aufzwingen. Die sagen jetzt, tu das oder komm her oder geh weg und so weiter. Und das ist aus rechtlicher Sicht sehr interessant, wenn man sich überlegen, was ist denn das eigentlich? Weil so richtig rechtlich, ich habe mir es mal überlegt, es ist ein Befehl. Befehl ist jetzt primär bei Dungeons & Dragons ein Zauber vom Level 3 Zauberer, aber das würde auch zu weit führen. Ein paar Lächeln, Wissen, sehr gut, wunderbar. Ich habe meinen Bildungsauftrag hier erfüllt. Können wir gehen. Nichtsdestotrotz muss man sich überlegen, könnte es vielleicht eine Form der Nötigung sein. Nötigung ist eben, ich zwinge jemanden zu einem Tun, zu einem Handeln, zu einem Unterlassen oder zu einem Dulden einer Handlung durch gefährliche Drohung, also Androhung von Gewalt oder dergleichen. Das haben wir jetzt nicht wirklich. Das bedeutet, da kommen wir eigentlich nicht weiter. Die Frage ist jetzt, das hat irgendwer von euch, von Ihnen eine Idee, was das rechtlich sein könnte. Also wenn eine Bene Gesserit, so sie dem österreichischen Recht unterfallen würde, wenn andere mit ihrer Stimme beeinflusst, wäre das dann überhaupt strafbar? Der Herr Kollege, schauen wir mal, was sagt der? Der andere Strafrechter meines Vertrauens?
Oder so. Also ich würde sagen, dass der Beeinflusste einfach nur ein willenloses Werkzeug ist.
Das stimmt. Das heißt, wir haben hier keine Beitragstäterschaft, sondern wahrscheinlich eine direkte Täterschaft der Bene Gesserit, wann der andere...
Irgendwen absticht dann,
ja. Das Einzige, was übrigens häufig in die Richtung geht, gibt es in einem meiner Lieblingsparagraphen, und das ist nämlich der Code Penal Haitien, also das haitianische Strafgesetzbuch. Da gibt es nämlich einen Paragraphen, der sagt, du darfst keine Zombies erzeugen. Und das leitet sich dort aus dem Voodoo ab, wo man quasi mit Zombies diese willenlosen Sklaven meint, die da mit einer speziellen Drogenmischung, ich komme immer wieder drauf zurück, entsprechend willenlos eben gemacht werden. Aber der Input vom Kollegen ist da sehr gut, wir sollten da vielleicht einmal ein Symposium entsprechend anstreben. Aber damit eigentlich zurück wieder zu dem, was ich eigentlich sagen wollte, als eine der Stimmen der Außenwelt, oder besser gesagt Außenwels in dem Fall, wieder zurück zu Max mit der Stimme, oder?
Mit der Stimme?
Mit der Stimme, ja.
Wir sind, heute sind wir irgendwie super gut. Und jo. Trotz dem Überraschungsgast Dr. Horror.
Wahrscheinlich gerade wegen dem Überraschungsgast.
Wahrscheinlich, ja genau. Jetzt haben wir uns sozusagen normalerweise, es ist schon 8 oder so. Okay, ja super. Gibt's Fragen zu irgendeinem Thema, das wir bis jetzt abgedeckt haben? Das war nämlich schon Segment 4.
Da hinten. Weil immer wieder Drogen angesprochen wurden und es kam ja jetzt letztens endlich die Cannabis-Legalisierung in Deutschland zu einem ersten Entwurf quasi. Eine Frage wäre halt, wie finden Sie das zum einen, wenn man so Drogen legalisiert, sollten wir quasi so Purge für Drogen anstreben, wie Portugal das jetzt zum Beispiel macht? Finde ich
cool.
Es war so...
Richtig jetzt, Zusammenfassung.
Ja, dass man halt alles legalisiert oder halt... dass man das schon so restriktiv macht, wie jetzt Markus Söder in Bayern, der das eigentlich komplett verbieten möchte.
Das ist jetzt eine mehrdimensionale Frage, aber ich versuche mich kurz zu fassen. Das ist übrigens die Lüge, die man als Anwalt am öftesten erzählt. Also aus persönlicher Sicht muss ich mal sagen, ich bin natürlich gegen die Legalisierung, weil es mir mein Geschäft irgendwie wegnimmt. Ja? Muss man dazu sagen. Na, Scherz beiseite. Ich finde Legalisierung, also diese Legalisierung, die jetzt in Deutschland angestrebt wird von Cannabis auf einer persönlichen Ebene, das ist jetzt nicht die Meinung der Lawbusters, sondern ist meine persönliche Meinung als Rechtsanwalt, durchaus sinnvoll. Warum? Wenn man sich jetzt anschaut, wie es in der Praxis abläuft, ist Cannabis ganz klar die Einstiegsdroge. Der Drogendealer von Welt hat natürlich in seinem Portfolio Drogen, die ihm von der Gewinnmasche her möglichst viel bringen. Und das, was im Verhältnis am meisten bringt, ist Kokain oder Amphetamin, also Speed. Das bedeutet, er wird schauen, dass er die Leute zwar mit Cannabis sozusagen kriegt, aber dann relativ schnell umstellt, glaube ich, sagt man bei den Ärzten. Ja. Also einstellt, quasi auf Speed einstellt und da dann letztlich die besseren Gewinnmaßen einfährt. Da ist natürlich die Sache, wenn man diese Einstiegshürde wegnimmt, hat man da vielleicht aus meiner Sicht, meiner Beobachtung nach, mehr Chance. Ja. Man muss dazu sagen, das Cannabisgesetz in Deutschland, hat man das angeschaut, weil es nämlich Auswirkungen auf Österreich haben wird, und zwar lustigerweise im Führerscheingesetz. Weil jetzt ganz viele Menschen umgefahren werden über die Grenze, und bei uns in Oberösterreich ist die Grenze nicht weit, fahren um, rauchen dort, kommen dann wieder zurück, und an der Grenze stehen dann die Polizisten und sagen, Drogenkontrolle, der man sich nicht entziehen kann, und dann ist man mal in Zettel 3 Monate weg. Ja? Und nachdem ich nicht nur Suchtmittelrecht, sondern auch Führerscheinrecht mache, weil meine Leute dann auch immer ein bisschen ein Problem mit Schein haben, ja, also ist halt nicht da, ist da. Also rein wirtschaftlich macht es jetzt nicht viel. Ja. Aber ich finde grundsätzlich so eine Legalisierung, also gerade für Cannabis, nicht schlecht. Was man sich überlegen muss, das ist auch eines der Hauptargumente, die immer gegen die Legalisierung gebracht wird, ist das, dass wir immer wieder das Problem haben mit drogeninduzierter paranoider Schizophrenie. Also die Leute, wo einfach auf durch den Drogenkonsum das ausbricht, kann dann nie wieder geheilt werden und die Leute sind dann einzuweisen. Und unser Maßnahmenvollzug, so wie er jetzt ist, funktioniert, ist aber aus meiner Sicht auch nicht ganz ideal. Das bedeutet, wir haben da diese Dualität. Andererseits denke ich mir, bevor man da vorschnell Schlüsse zieht, müsste man sich das einmal anschauen, beispielsweise in Ländern wie den Niederlanden, wo das schon seit Jahren ist, ob dort die Fallzahlen der paranoiden Schizophrenie, die drogeninduziert ist, aufgrund dieser Legalisierung von Cannabis massiv gestiegen ist. Tatsache ist das, es ist vollkommen egal, ob man Cannabis, was auch immer, legalisiert. Menschen werden immer einen Weg finden, irgendwas zu konsumieren, was verboten ist. Und sei es nur deswegen, weil es verboten ist. Das hat sonst keinen anderen Sinn. Und sie zerschießen sie damit, muss man bei Suchtmitteln auch sagen, dezentes Leben. Ja. Das mag jetzt bei Cannabis noch nicht so sein, aber spätestens bei Kokain und Amphetamin hat man ganz klare Folgen. Ja. Muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Ich persönlich habe niemals gekifft, ich habe mir das nicht traut. Ja. Sage jetzt nicht nur, weil meine Mutter halt auch da ist, sondern ich habe mir wirklich nicht traut, aber ich kenne Leute, die sich wirklich, also es gibt Leute, denen es nichts tut, und es gibt Leute, die sich wirklich schön das Hirn damit weggeschossen haben. Ja. Und das ist halt auch immer was, das muss man sich überlegen. Andererseits, wie gesagt, ist es nicht Cannabis, ist es was anderes. Grundsätzlich halte ich es bei uns in Österreich für ein systematisches Problem, weil in Österreich ist Alkohol zutiefst in der Kultur verankert, Cannabis halt nicht. So, jetzt habe ich mich nicht ganz so kurz gehalten, aber ich hoffe, ich die Frage damit beantwortet. Sonst noch Fragen? Dann zur Voice.
Super. Ich möchte ganz kurz zusammenfassen. Wir haben halt drei Podcasts, die wir vorgestellt haben. Ein Drachentöter-Podcast, den Dr. Horror und auch unser Podcast, ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt haben, heißt Lawbusters Spoiler Alert. Wir sind gerade dabei, die vierte Staffel zu planen. Die dritte Staffel ist online. Wir reden über Filme und über rechtliche Aspekte, wenn denn die Filme echt und in Österreich wären, verlagert werden, verortet werden. So genau.
Dritte Staffel, muss man ganz wichtig dazu sagen, Disney-Schwerpunkt.
Disney. Genau.
Disney.
Anna kennt's immer. Und Anne, so, jetzt war's super, großartig, okay. Das war's. Abschließend möchten wir aber gerne noch einen Dämon der Unterwelt heraufbeschwören, gemeinsam. Dr. Horror ist yes. Ich möchte dafür...
Das machen Juristen so.
Wenn es am Abend, wenn kein Mensa-Fest ist, machen wir das. Das Ganze, ich hab deswegen das aufgeschrieben, weil ich gern ein Audioerlebnis machen würde für die jeweiligen Podcasts, so wie denn das alle dann veröffentlichten werden. Und ihr alle könnt Teil dieses Audioerlebnisses sein. Bitte einfach so mitmachen, wie wir das jetzt gemacht haben. Ich möchte jetzt Folgendes machen. Wir machen diese Schritte, die ich aufgeschrieben habe, vervollständigt um die tatsächliche Beschwörungsformel. Und die funktioniert dann so, wir sagen, ich schreibe es auf, ich schreibe es in Großbuchstaben auf. Mene, Tekel. Das ist das, was ihr sagt. Okay? Und ich sag dann nur das richtig, das sagen wir drei miteinander dann, das ist das geheime Wort und dann wird ein großer Alter aus der Unterwelt erscheinen. Höchstwahrscheinlich, ja. Okay. Das Ganze hat natürlich jetzt für alle, die nicht ganz so auf der Unterweltseite dahergeschwommen sind, den Grund, dass wir einfach nochmal alles wiederholen. Ja, das ist jetzt diese Nutshell und dass ihr das dann mit nach Hause nehmen könnt, machen wir es jetzt nochmal gemeinsam. Und meine Tekel finde ich sogar eine relativ gute Aufwärmübung, okay? Das Ganze funktioniert jetzt so, ich würde es gerne einleiten mit dem einen Trick, den ich versprochen habe, den man machen kann, statt sich zu räuspern. Okay, das geht los, mit dem geht's los und dann machen wir diese fünf Schritte, atmen, einatmen bis in den Boden, bröseln, wissen wir auch noch alle, und laut werden bis zum A, okay, mit mir gemeinsam, dann stützen wir mit P, K, T, Sch, das machen wir fünfmal, ich zähle immer mit, es braucht nur tun, dann senden wir es mit St und St und Z und S und dann sagen wir alle gemeinsam, wie wenn wir es meinen würden, okay? Wie Schauspielerinnen und Schauspieler. Mene, Mene, Tekel. Okay? Und der Tipp statt dem Räuspern ist, Sich vorstellen, man isst das beste Essen, die Lieblingsspeise, egal ob das jetzt was Süßes ist, was Saures ist, aber wenn man es richtig spürt im Hals, da ist jetzt dieser Frosch drinnen oder irgendwas, das kratzt, dann einfach sich vorstellen, vielleicht auch kurz die Augen zu machen und sich vorstellen, ich beiß bei meiner Lieblingsspeise ab und isst es. Es geht ruhig auch, dass man das kaut im Mund und dann dieses Und das macht es dann tatsächlich besser. Es ist viel sanfter. Es ist nicht der Morgenboxer für den Hals, für den Kehlkopf, sondern der Kamüntee, wenn gerade keiner da ist. Okay? Mit dem fangen wir an und dann machen wir das durch. Ich zeige hin und zähle mit euch mit. Okay? Alles machen wir fünfmal. Fünfmal atmen, fünfmal bröseln bis zum A, stützen, bitte Geschirr, fünfmal und dann meine meine Theke, okay? Das ist ein super arges Experiment, das haben wir beim Herfahren überlegt. aber wir werden das schaffen gemeinsam, okay? Ab jetzt bin ich sozusagen still. Wir beginnen mit dem Okay. Also, letzter Hinweis, wir beißen jetzt virtuell im Kopf bei unserer Lieblingsspeise ab, okay? Dank. Der Cthulhu wartet dann draußen.
Dankeschön und schönen Abend noch.
Schönen Abend, danke fürs Kommen und vor allem danke fürs Mitmachen jetzt da bei dieser langen. Jetzt ist die Stimme perfekt aufgewärmt, jetzt könnt ihr reden, so viel wollt ihr den ganzen Abend. Cool. Danke. Michi Lanzinger! Michi Gradecker!
Und der Maximilian Mogel.
Danke. Und unser Überraschungsgast, Dr. Horror! Danke. Super.